Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, sehr geehrte Zuhörerinnen auf den Rängen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 28. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Wir haben heute personell ein paar Veränderungen. Durch den Fraktionswechsel von Melis Seckmann steht der Unionsfraktion bis auf Weiteres ein vierter Sitz, ein vierter ordentlicher Sitz in unseren Reihen zu. Deswegen ist Anne Jansen wieder bei uns und jetzt als dauerhaft ordentliches Mitglied. Darüber freuen wir uns. Herzlich willkommen. Die Fraktion der Bündnisgrünen haben heute für die Sitzung als ordentliches Mitglied Dr. Till Steffen benannt. Dafür ist Denise Lob heute nicht da. Die AfD-Fraktion hat Thomas Erhorn benannt, Michael Reichert dafür heute nicht mit dabei, aber ist noch.
Er ist digital, ja.
Ach so, Herr Reichert, nee, Herr Erhorn ist digital da, höre ich gerade. Jetzt haben wir noch ein unbekanntes Gesicht, also unbekannt nicht, aber hier ungewöhnlich, nur ich kann leider jetzt danach.
Stellvertretung Ingrid Pahlmann.
Ah, Frau Pahlmann, herzlich willkommen auch bei uns. So, ab der nächsten Sitzung machen wir das dann aber wieder wie sonst geregelt. Seit der letzten Sitzung hatten Herr Steiniger und Herr Reichert Geburtstag. Wir gratulieren sehr herzlich. Ein paar Hinweise zum technischen Ablauf, wie immer. Die Aufzeichnung der Sitzung zur Erstellung des Protokolls wie zur Veröffentlichung des Protokolls im Internet wird erfolgen. Daher ist es ganz wichtig, die Anhörpersonen auch, dass sie immer das Mikrofon benutzen, weil sonst ist nicht aufgezeichnet, dann findet das Statement nicht statt, was nicht aufgezeichnet ist. An die Gäste auf der Empore, bitte, es ist nicht erlaubt, zu fotografieren oder sonstige Bild- und Tonaufzeichnungen zu machen. Die Sitzung wird aufgezeichnet und zeitversetzt am 26. September, also morgen ab 13.30 Uhr im Parlamentsfernsehen übertragen. Sie ist anschließend in der Mediathek abrufbar. Die Tagesordnung ist Ihnen fristgemäß zugegangen und liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, Sie sind damit einverstanden. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann gilt die Tagesordnung als bestätigt. Dann rufe ich auf Top 1 Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs am 9. Oktober 2024. Im Umlaufverfahren über die Sommerpause hatten wir uns darauf verständigt, am 9. Oktober 2024 ein öffentliches Fachgespräch durchzuführen. Das genaue Thema wollen wir in der Obleuterunde festlegen. Gibt es grundsätzlich zu diesem Verfahren Einwendungen? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Anschließend rufe ich auf Top 2 den Bericht des BMFSFJ zum Stand der Bundesengagementstrategie. Dazu begrüße ich Herrn Dr. Christoph Stegmanns, ein regelmäßiger und gern gesehener Gast in unserer Runde. Und er ist der Vollständigkeit halber Unterabteilungsleiter der Abteilung 11 Engagementpolitik. 10 Minuten, Herr Dr. Stegmanns, wie immer. Und Sie werden uns jetzt die wunderbaren Dinge schildern, die in der Engagementstrategie Eingang gefunden haben bisher.
Dankeschön, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, als Gast muss man ja auch immer was mitbringen. Das ist schon richtig. Und ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich habe Ihnen den aktuellen Stand zur Engagementstrategie mitgebracht. Wir haben ein Dilemma, was ich nicht auflösen kann. Wir befinden uns, weil es sich um eine Kabinettbefassung handelt und einen Kabinettbeschluss am Ende stehen soll in der sogenannten Ressortabstimmung. Das heißt also, wir haben tatsächlich Arbeitspapiere, die noch ergänzt werden und angepasst werden. Und aus einer Ressortabstimmung darf man dummerweise nicht plaudern. Aber ich kann Ihnen trotzdem Dinge mitteilen, die tatsächlich so feststehen, dass ich weder das Geheimnis verrate an irgendeiner Stelle, noch Sie langweilen muss, weil ich glaube, dass Sie auch interessiert sind, die Leitlinien der Engagementstrategie und die strategischen Ziele insofern kennenzulernen, dass Sie dann schon vertraut sind, wenn die Maßnahmen am Ende dann auch beschlossen sind. Ich darf sagen, dass das Verfahren mit den beteiligten Ressorts sehr, sehr vernünftig und kollegial abläuft. Ich hatte mehr und härtere Kämpfe erwartet. Das ist nicht der Fall. Viele Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ressorts verhalten sich sehr, sehr kollegial und konstruktiv. Und das ist nicht bei jeder Kabinettssache automatisch so. Und deshalb finde ich das auch mal erwähnenswert und möchte mich dafür an dieser Stelle bedanken. Wir streben weiterhin einen Kabinettbeschluss am 4.12. an und die Vorstellung der Strategie auf dem Deutschen Engagementtag dann am 9.10. Dezember diesen Jahres. Klar, ab dem Zeitpunkt, wo die Kabinettssache beschlossen ist, ist sie natürlich auch in der Welt. Die Lücke kann man nicht schließen. Wir können nicht unmittelbar nach einer Kabinettssitzung dann den Deutschen Engagementtag machen, nur um irgendwo an der Stelle dann mit Aplomb was komplett Neues vorstellen zu können. Trotzdem ist es, glaube ich, für viele dann interessant, das auch von der Ministerin noch näher erläutert zu bekommen am 9. und 10. Dezember. Die Leitlinie der Engagementpolitik der Bundesregierung werden wir in der Engagementstrategie definieren. Es gibt insgesamt 10 Leitlinien. Die sind bereits heute, aber auch vor allem zukünftig handlungsweisend für die Engagementpolitik der Bundesregierung. Wir haben als Leitlinie 1 freiwilliges Engagement als wesentliche Säule unserer Demokratie. Freiwilliges Engagement ist und wird auch weiter sein eine wesentliche Säule unserer freiheitlichen, demokratischen, sozialen und lebendigen Gemeinwesensordnung und entscheidend für eine lebendige Demokratie. Freiwilliges Engagement ist eine wesentliche Gelingensbedingung für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Die Bundesregierung betrachtet Engagementpolitik als gemeinschaftliche Schwerpunktaufgabe im Feld der Gesellschaftspolitik. Ganz, ganz wichtig und dementsprechend haben wir da auch nicht groß dran gefummelt. Es muss immer um die Freiwilligkeit des Engagements gehen. Es gab ja mal vor 10, 20 Jahren, da gab es zwei große Phasen in der Debatte, die große Frage, ob bürgerschaftliches Engagement eine staatsbürgerliche Pflicht ist. Wir sagen, es ist eigentlich erst dann funktional, wenn die Menschen es aus sich heraus entscheiden. Freiwilliges Engagement ist ein Ausdruck des Rechts auf Teilhabe. Und Engagierte üben ihr Engagement freiwillig und selbstbestimmt aus in selbstgewählten Engagementbereichen und Tätigkeiten. Die Bundesregierung sieht ihre zentrale Aufgabe darin, gute Rahmenbedingungen für Engagement zu schaffen und damit allen Menschen zu ermöglichen, dieses Recht auf Teilhabe in der jeweils eigenen individuellen Ausgestaltung zu verwirklichen. Daran anschließt sich Leitlinie 3, Eigensinn und Eigenständigkeit freiwilligen Engagements. Engagementpolitik folgt als Politik der Ermöglichung den Grundsätzen der Subsidiarität und Solidarität. Eigensinn und Eigenständigkeit freiwilligen Engagements sind deshalb immer zu gewährleisten. Und freiwilliges Engagement kann und soll staatliche Daseinsvorsorge und den Sozialstaat grundsätzlich nicht ersetzen. Leitlinie 4 heißt Engagement auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Für die Bundesregierung ist allein das an den Werten unserer Verfassung ausgerichtete Engagement förderungswürdig. Leitlinie 5 bedeutet Dialog auf Augenhöhe zwischen Staat und nichtstaatlichen Akteurinnen und Akteuren. Freiwillig engagierte und zivilgesellschaftliche Organisationen spielen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen und bei der Gestaltung der Transformationsprozesse. Die Bundesregierung bezieht deshalb die krisenbewältigende, impulsgebende und gestaltende Rolle der Zivilgesellschaft in die Gestaltung von Transformationsprozessen und in die Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen mit ein und möchte diese stärken. Die Engagementpolitik der Bundesregierung ist in diesem Sinne geleitet von dem Ansatz eines Dialogs auf Augenhöhe und einer Partnerschaftlichkeit. Vielfalt im Engagement und Vielfalt des Engagements sind Leitlinie Nummer 6. Zentrales Merkmal von freiwilligem Engagement ist seine Vielfalt, die Vielfalt der freiwilligen Engagierten zum einen und die Vielfalt der unterschiedlichen Engagementfelder und Themen und die Vielfalt der unterschiedlichen Formen und Organisationsgrade, in denen Engagement stattfindet, ist das andere. Diese umfassende Vielfalt gilt es bei der Gestaltung der Engagementpolitik anzuerkennen und zu berücksichtigen. Und das möchte ich ergänzen, das ist deutlich schwerer, als man denkt, weil man nämlich, wenn man priorisiert, auch möglicherweise das eine oder andere posteriorisiert. Und da eine vernünftige Gerechtigkeit herzustellen, dass die Vielfalt überall berücksichtigt wird, ist nicht ganz einfach. Leitlinie 7, solide Wissensbasis als Grundlage der Engagementpolitik, um freiwilliges Engagement zukunftsorientiert an den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart auszurichten, bedarf es grundlegender wissenschaftlicher und praxisnaher Kenntnisse. Die Bundesregierung misst deshalb empirischen Ermittlungen zum Engagement große Bedeutung bei und legt Wert auf eine wissensbasierte und empirisch fundierte Förderung freiwilligen Engagements. Engagementpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, das ist Leitlinie Nummer 8. Die Förderung freiwilligen Engagements wirkt in unterschiedliche Politikfelder hinein und betrifft verschiedene Ressortzuständigkeiten. Zugleich sind die politischen Zuständigkeiten auf verschiedene staatliche Ebenen verteilt und eine gelingende Engagementpolitik setzt voraus, dass der Heterogenität des Engagements Rechnung getragen wird und sogleich durch gezielte und kooperative Zusammenarbeit Synergien erzeugt werden, sowohl auf Bundesebene als auch ebenenübergreifend. Leitlinie 9 bedeutet Dialog und Kooperation als Basis der Engagementförderung. Wir haben einen Ansatz der Vernetzung und des partnerschaftlichen Dialogs uns vorgenommen. Und eine verlässliche Ermöglichung freiwilligen Engagements kann nur gelingen, wenn alle Akteure, Bund, Länder, Kommunen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in gemeinsamer, zwar geteilter, aber kooperativer Verantwortung in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich aktiv daran mitwirken. Leitlinie 10 ist nachhaltig wirken. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie gibt den Rahmen für die Umsetzung der Agenda 2023 vor. Und dann komme ich noch ganz kurz zu den Zielen und Handlungsschwerpunkten. Die Strategie ist als Rahmensetzung der Bundesregierung für eine zukünftige Engagementpolitik zu verstehen. Sie wird nicht den Anspruch haben können, alle Engagementbereiche spezifisch in den Blick zu nehmen. Sie konzentriert sich aus der Natur der Sache heraus auf Ziele und Maßnahmen im Rahmen der verfassungsmäßigen Zuständigkeit des Bundes. Die Engagementstrategie ist kein statisches Konzept, sondern als fortlaufender dynamischer Prozess zu verstehen. Und in diesem Rahmen ist es oberstes Ziel der Bundesregierung, freiwilliges auf den Werten unserer Verfassung ausgerichtetes Engagement für alle zu ermöglichen und dieses durch geeignete Rahmenbedingungen zu fördern und zu stärken. Aus den Empfehlungen aus dem Beteiligungsprozess und unter Berücksichtigung der soeben vorgestellten Leitlinien und der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten haben wir diese 5 strategischen Ziele definiert, die wir verfolgen. Da wäre Ziel 1, freiwilliges Engagement in Krisenzeiten und Transformationsprozessen stärken. Ziel 2 ist Teilhabe ermöglichen, Vielfalt anerkennen. Ziel 3 heißt strukturellen Herausforderungen für freiwilliges Engagement begegnen. Das betrifft vor allen Dingen dann Infrastrukturen und Ähnliches. Ziel 4 bedeutet digitale Transformation der Zivilgesellschaft gestalten. Und Ziel 5 heißt Engagement über Grenzen hinweg ermöglichen. Diese 5 Ziele werden in der Engagementstrategie mit Maßnahmen unterfüttert oder mit Best-Practice-Beispielen, die ausbaufähig und förderwürdig sind. Und darüber, wie gesagt, verhandeln wir aktuell mit den Ressorts. Wir sind auf einem guten Weg. Und Frau Fescher hat mich eben gefragt, ob ich denn zufrieden wäre. Und ich kann das sagen, ja, angesichts dessen, dass ich jetzt seit 1996 Bundespolitik mache und auch weiß, wie oft man sich zerzankt und am Ende nichts Gescheites rauskommt, muss ich sagen, ich bin sowohl mit dem Prozess als auch mit dem, was wir im Augenblick als Ergebnis haben, recht zufrieden. Und ich hoffe, dass Sie das am Ende auch sein werden und mich dafür nicht in der Luft zerreißen, dass ich hier zu viel Optimismus verbreitet habe. Dankeschön.
Herr Dr. Schwegmanns, vielen herzlichen Dank. Also auch für die Punktlandung in der Zeit.
Ich war 3 Sekunden drüber.
Naja, das hatten wir schon anders. Also ich muss erst mal sagen, ich bin sehr optimistisch, wenn ich jetzt die Aufstellung der Ziele höre und gleichzeitig das in Verbindung damit, dass wir eine Prozessanlage bekommen werden durch die Strategie, also nichts, was in der Schublade verschwindet, sondern was lebt und sich weiterentwickeln darf. Über das konkrete Format werden wir uns dann ja sicherlich noch mal austauschen, was das dann sein kann. Das klingt tatsächlich hoffnungsvoll. Haben Sie Fragen an Herrn Dr. Stegmanns Inhalten, zum Stand des Verfahrens?
Vielleicht darf ich einen Satz noch sagen. Es ist auch ansprechend getextet. Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig, dass man auch gern damit arbeitet.
Wie liegen wir da gegenwärtig vom Umfang? Weil wenn man einen Laster braucht, um es wegzuziehen, dann wird es keiner lesen.
Nein, ich habe jetzt die Seitenzahl nicht im Kopf, aber es ist eine zweistellige Seitenzahl und es ist tatsächlich so handhabbar, dass man es gerne liest. Und es ist auch vernünftig gegliedert, sodass man sofort das findet, was einen interessiert. Es ist keine Bleiwüste und es ist mit Obersatz und Untersatz und Beispielen. Also ich glaube, es ist ein brauchbares Manual, wirklich.
Ja, gibt es Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanken wir uns sehr herzlich, Herr Dr. Schickmanns. Also wir werden sicherlich, wie gesagt, noch dann die Nachfragen werden uns anspringen, wenn wir den Text denn sehen. Also insofern ist es im Moment noch hinreichend unkonkret, sodass wir Sie noch beglückwünschen und gerne uns auf ein nächstes Mal dann freuen, wenn wir dann über Konkretes sprechen können.
Herzlichen Ich habe noch 17 Jahre bis zur Pensionierung.
Dann können wir ja noch viel weiterentwickeln vom Tag des 4. Dezember an. Ja, dann vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit, auch in Ihrem Team. Das ist eine Mammutaufgabe auf jeden Fall, die Verdichtung und Übersetzung gewesen. Wenn ich über Abstimmungsprozesse innerhalb der Häuser, da rede ich als Blinde über Farben, deswegen lasse ich das. Das kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht läuft. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch, wenn ich diese Ziele sehe. Vielen Dank. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Bleiben Sie sehr gern bei uns, wenn Sie interessiert sind. Dann kommen wir jetzt zu unserem Top 3, das Fachgespräch Kommunalpolitisches Engagement und Schöffendienst. Ich begrüße die Personen, die als Sachverständige in unserer Anhörung sind, nicht wie üblich in der alphabetischen Reihenfolge, sondern diesmal in der Reihenfolge ihres Erscheinens sozusagen. Da würden wir mit dem Innenministerium beginnen. Ralf Göbel ist da vom Bundesministerium des Innern und für Heimat, Unterabteilungsleiter H2, gleichwertige Lebensverhältnisse, Demografie und Kommunen. Und er hat mitgebracht Markus Kober, Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger, die sogenannte starke Stelle in Kurzform. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Es wird anschließend Frau Dr. Ulrike Gatzemeier vom Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung, sie ist dort die Leiterin, willkommen auch Ihnen. Und digital zugeschaltet sind uns Professor Dr. Sohal Hesami von der Ruhr-Universität Bochum. Er hat dort den Lehrstuhl für Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft. Frau Hesami, Entschuldigung, den Vornamen konnte ich nicht zuordnen. Und Andreas Höhne vom Bundesverband der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Er ist dort der Präsident. Wir können Sie gerade nicht sehen, aber das wird sich nachher noch ändern. Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben heute eine etwas andere Sitzordnung. Sonst sind die Sachverständigen immer sitzen die in unserer Mitte. Aber da die Ministerien üblicherweise mit am Tisch sitzen, hätte sonst Frau Dr. Gatzemeier alleine da im Mittel gesessen. Und da haben wir gedacht, wir verschieben das einfach jetzt so ein bisschen. Das ist dann etwas schöner auf Augenhöhe. Wir haben einen Ablauf. Maximal 8 Minuten, kleines Intro, dann Fragerunde. Wir sammeln dann immer so 2, 3 Fragen, die Sie dann am Bundle beantworten. Und so hangeln wir uns dann durch die Themen des Tages. Und dann würde ich Sie bitten, Herr Göbel, den Reigen zu eröffnen und uns einen Input zu geben.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Gefragt nach der persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich war 10 Jahre selbst Ratsmitglied. Es ist allerdings die Zeit gewesen von 1999 bis 2009. Und es war, um das gleich vorweg zu sagen, eine andere Zeit. Es hat sich einiges verändert in den kommunalen Räten, nicht unbedingt zum Besseren. Zu den Wurzeln unserer Demokratie gehört die kommunale Selbstverwaltung. Genau deswegen ist sie ja auch mit der Institutsgarantie in Artikel 28 ausgestattet. Die Idee ist, dass die Bürgerinnen und Bürger für ihr Gemeinwesen selbst Verantwortung übernehmen und den Raum, in dem sie leben, eigenständig gestalten. Diese kommunale Selbstverwaltung gerät aber zunehmend unter Druck, und zwar unter Druck aus mehreren Richtungen. Zum einen, die Pflichtaufgaben bei den Kommunen nehmen zu, die Möglichkeiten der freien Gestaltung, also der Selbstverwaltung, sind eher abnehmend, was auch damit zusammenhängt, dass die finanziellen Ressourcen, die in den Kommunen sind, nahezu erschöpft sind. Das heißt, ein eigenständiger Gestaltungsspielraum nimmt ab. Das heißt aber auch für diejenigen, die Verantwortung in den kommunalen Gebietskörperschaften tragen, dass auch deren Motivation natürlich sich in Frage stellt. Denn wenn ich nur noch staatliches Vollzugsorgan als Ratsmitglied bin und keine eigenständige Gestaltungsmöglichkeit mehr habe, woher soll die Motivation kommen, dann das zu übernehmen? Ein Problem, dem wir im Innenministerium versuchen, deswegen dadurch zu begegnen, dass wir immer wieder die Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften, der kommunalen Verwaltungen versuchen, in den Gesetzgebungsprozess einzubringen und sozusagen die Hochzonung von Entscheidungen auf Landesregierungsebene so weit wie es geht zu verhindern, sodass also auf der kommunalen Ebene auch noch eigenverantwortlicher Gestaltungsspielraum bleibt, weil das ist die Voraussetzung, dass sich jemand in diesem Bereich engagiert. Unter Druck gerät aber die kommunale Selbstverwaltung auch dadurch, dass der Umgang mit den kommunalen Mandatsträgern, und zwar der Umgang in den Räten selber als auch der Umgang mit den ehrenamtlich Tätigen, sich deutlich verändert hat in den letzten Jahren. Es gibt einen Befund, der aus der aktuellen Forsa-Studie, aus der Umfrage ersichtlich ist. Dort sind die Bürgermeister gefragt worden. Wir haben fast 60% der Bürgermeister im Ehrenamt. Circa 50% sind unzufrieden mit den Rahmenbedingungen. 62% sagen, die Vereinbarkeit Ehrenamt, Familie und Beruf ist nicht zufriedenstellend. 61% sagen, die Bürgerinnen und Bürger sind auch zunehmend unzufrieden, was auch damit zusammenhängt, dass der Bürger und die Bürgerin natürlich nicht unterscheiden, ist es jetzt der Bürgermeister, ist es Land oder ist es der Bund, sondern für sie ist die Kommune der Staat, der ihnen sozusagen gegenübersteht. Und wenn es Unmut gibt, und dann wird dann eben auch auf der kommunalen Ebene dieser Unmut geäußert. 35% sehen in Rechtsextremismus eine große Gefahr, eine große Herausforderung, und circa 20% berichten von demokratiefeindlichen Tendenzen. Das ist ein Schlaglicht der Bürgermeisterbefragung, und wahrscheinlich ist es ähnlich auch bei den ehrenamtlichen kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Was uns jetzt heute aber besonders beschäftigt, ist die Frage, wie geht man mit den kommunalen Ehrenamtlern um? Und da ist eben der Befund, dass 40% von Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen berichten, dass es nicht mehr ein Einzelfall ist, sondern ein Faktum, was sich breit ausmacht. Dazu gibt es unterschiedliche Studien. Wir beobachten das mit dem Bundeskriminalamt. Da gibt es eine eigene Studienstelle, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt aber auch eine Studie des Landes Brandenburg, die noch mal einen anderen Fokus wirft, nämlich einen Fokus darauf, wie geht man innerhalb der Räte miteinander um. Und auch da ist der Umgang miteinander sehr erschreckend. Um das aber näher darzustellen, gebe ich an Herrn Kober weiter, der die starke Stelle vertritt, die starke Stelle leitet. Die starke Stelle ist eingerichtet worden von der Bundesinnenministerin. Wir haben einen Etat von etwa 1 Million. Und wir wollen diese starke Stelle zu einer wirklich starken machen und als Lotse sozusagen für die kommunalen Betroffenen dann auch ausgestalten. Bitte, Herr Kober.
Vielen Dank, Herr Göbel. Bezugnehmend auf die Studie, die mein Vorredner gerade genannt hat, möchte ich mich auch beziehen auf das kommunale Monitoring des Bundeskriminalamtes, die in halbjährlichem Abstand alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Deutschlands befragen. Und das, was ich Ihnen an Thesen vorstellen möchte, bezieht sich auf diese Studie. Danach stellen wir fest, dass etwa 38% der Amts- und Mandatsträgerinnen der Kommunalen im letzten halben Jahr angeben, angefeindet und bedroht worden zu sein. Und in der aktuellen Ausgabe, die aus dem Herbst 2023 stammt, werden insbesondere drei besonders vulnerable Gruppen identifiziert. Das sind zum einen Frauen, die sich im Gegensatz zu Männern unter anderem dadurch auszeichnen bzw. besonders angefeindet werden, dass sie häufig im familiären Umfeld angegangen werden, dass also die Familie mit bedroht und angefeindet wird, dass sie häufig wegen ihres Geschlechtes attackiert werden und infolgedessen, so darf man vermuten, auch häufiger mit dem Gedanken spielen, sich aus ihrem Mandat zurückzuziehen. Eine zweite Gruppe, die dort besonders heraussticht und vulnerabel zu sein scheint, sind eben freiwillig Engagierte. Hier ist es so, dass die vor allen Dingen sehr, sehr viel häufiger als Hauptamtliche von Angesicht zu Angesicht attackiert und bedroht werden. Und auch das schlägt sich natürlich gravierend nieder in der Überlegung, ob man dieses Amt fortsetzen möchte oder nicht. Insofern denke ich, sind hier zumindest zwei Gruppen, die sich ziemlich deutlich als besonders angreifbar erkennen lassen. Und da setzen wir und andere Beratungsstellen an, um genau diese Zielgruppen auch noch stärker adressieren zu wollen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, einfach weil sie sehr spezifisch eben angefeindet werden. Und ich glaube, dessen sollte man sich annehmen. Weitere Punkte, Herr Göbel hat es eben auch schon erwähnt, das ist diese Studie aus Brandenburg, die Hinweise darauf gibt, dass es gar nicht immer externe Anfeindungen sind, sondern mitunter eben auch in den kommunalen Gremien selbst. Und ich glaube, da gilt es zukünftig, da gibt es bisher noch sehr wenig Formate, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da sind möglicherweise parteinahe Stiftungen oder kommunalpolitische Vereinigungen, aber auch die Wissenschaft aufgerufen, hier nochmal neu zu denken, wie man denn mit diesen Anfeindungen innerhalb der Parlamente umgeht. Einen dritten Punkt, auf den wir auch in unserem Beratungsalltag immer wieder stoßen, das ist eine gewisse Frustration über die Intransparenz und Länge von Strafverfahren. Also da wir bekommen häufig gespiegelt, dass es für die Betroffenen sehr schwierig ist, dass sie sehr lange warten müssen, überhaupt informiert zu werden über den Ausgang eines Strafverfahrens oder einer Anzeige. Und während dieser langen Wartezeit dann auch zu wenig nach ihrem subjektiven Empfinden darüber erfahren, wo dieses Verfahren gerade steht. Ich denke, da hat sich in der Vergangenheit in Justiz und bei Sicherheitsbehörden schon sehr viel getan, sich um Transparenz zu bemühen. Aber ich glaube, da gibt es noch Potenziale, die ausbaufähig sind, sich da zu öffnen und die Betroffenen zu unterstützen und diese Vorgänge transparent zu machen.
Vielen Dank erstmal für diesen Input. Wir können das ja gleich durch Fragen noch ein bisschen vertiefen. Dann bitte ich Frau Dr. Gatzemeier anzuschließen.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu können zum Thema kommunalpolitisches Engagement, vielleicht aus der Perspektive einer Organisation, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die mit Kommunen bundesweit zum Thema kommunale Konflikte und wie man damit umgeht, auf das Thema schaut. Ich möchte mich heute das vielleicht gleich vorab dafür stark machen, dass es für die Stärkung kommunalen und kommunalpolitischen Engagements auch dazugehört, Strukturen und bedarfsorientiert Angebote zu stärken, um den wachsenden Bedarf in Kommunen zur Adressierung kommunaler Konflikte decken zu können. Ganz am Anfang vielleicht ein kleiner Einstieg, Konflikt. Also wie schauen wir eigentlich auf dieses Thema? Was hat eigentlich Konflikt mit dem Thema Engagement zu tun und vielleicht auch mit dem Thema Engagement in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Der erste genannte sagt Ihnen vielleicht was. Ralf Dahrendorf hat Sozialwissenschaftler, Friedens- und Konfliktforscher schon vor langer Zeit herausgestellt, dass Konflikte, auch wenn wir sie immer als etwas Störendes, Negatives ansehen, dem Ganzen eher aus dem Weg gehen wollen, in unserer modernen Gesellschaft, die plural ist, die sich verwandelt, die sich bewegt, ein integraler Bestandteil ist und dass Konflikte nicht nur normal sind, sondern dass sie wichtig sind, dass es wichtig ist, dass sie geführt werden in unserer Gesellschaft, um die Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit im Kontext sich stetig wandelnder Kontexte zu garantieren. Konflikte bedeuten, dass sehr unterschiedliche Perspektiven und Interessen ins Gespräch eingebracht werden und daraus eben die bestmögliche Lösung oder der bestmögliche nächste Schritt gefunden werden kann. Entsprechend überrascht es auch nicht. Das nächste Zitat, das Ihnen bestimmt was sagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Und vielleicht mit diesen zwei ganz grundsätzlichen Gedanken zu Kommunen. Auch Kommunen sind Orte, in denen sehr viel gestritten wird, in denen Konflikte ausgetragen werden. Ich würde sogar sagen, Konflikte sind in Kommunen Alltagsgeschäft. Kommunen haben auch Routinen dazu schon. Der Stadtrat ist eigentlich ein Mechanismus der Konfliktaustragung. Und gleichzeitig sehen wir gerade, dass sich was verändert. Das haben auch meine Vorredner schon deutlich gemacht. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem Bürgermeister, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Wir sind jenseits unserer tatsächlichen Zuständigkeit das Gesicht des Staates. Wir werden beleidigt, beschimpft und bedroht. Wir wollen Bürgerbeteiligung, aber wir sind auch mit BürgerInnen konfrontiert, die zerstören wollen. Wir brauchen einen Blick auf die Dynamiken in unseren Städten. Wir brauchen dafür aber nicht nur einen Anschub, sondern ständige Begleitung. Und dieses Zitat zeigt wahrscheinlich, dass es, dass Kommunen mit den Mechanismen, die sie eben zur Konfliktbearbeitung haben, zum Teil und mitunter an ihre Grenzen kommen. Genau, damit würde ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen, wer sind wir eigentlich? Ich komme vom Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung, das angesiedelt ist am VfB Salzwedel, also in Salzwedel im Norden Sachsen-Anhalt angesiedelt ist. Und wir begleiten Städte, Gemeinden und Landkreise bundesweit dabei, mit gesellschaftlichen Konfliktlagen einen Umgang zu finden. Wir fungieren auch als Fachstelle zum Thema, sind mit anderen Organisationen, die sehr ähnliche Ansätze, Unterstützungsansätze verfolgen, auch eng vernetzt. Die nächste Folie gerne. Um mal einen Einblick zu geben, was sind denn Themen, zu denen wir in den letzten 7, 8 Jahren zunehmend gearbeitet haben. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mein Eindruck ist, dass der Bedarf und auch die Anfragen, die bei uns anlaufen, stark zugenommen haben in den letzten Jahren. Wir haben zu Fragen von Gemeindegebietsreform gearbeitet, gerade in Sachsen-Anhalt, jetzt auch in Thüringen, zur Errichtung von Unterkünften von Geflüchteten oder anderen Konflikten im Feld, sagen wir mal, kultureller Vielfalt oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben zum Thema Energiewende, Konflikte vor Ort im Themenfeld Energiewende gearbeitet, Windparks, aber gerade auch zum Thema Nutzung des öffentlichen Raums, urbane Konflikte, Fragen von Sicherheit und Sicherheitswahrnehmung. Gerne eins weiter. Genau. Kommunale Konfliktberatung in aller Kürze unterstützt lokale Akteure, und das ist Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft dabei, die Gemengelage, die ihnen quasi da entgegenkommt, zu verstehen, mit den unterschiedlichen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, auch besser zu verstehen, was die Bedürfnisse und Interessen sind und langfristig Lösungsansätze zu entwickeln. Genau, auch hier ein Zitat von einer Bürgermeisterin, das ich jetzt aber nicht noch vorlesen möchte. Und damit würde ich gerne, ich habe keine Studie mitgebracht oder keine großen Zahlen, ich würde aber gerne aus einem ein Beispiel aus der Praxis erzählen, wo vielleicht klarer wird, wieso eigentlich das Thema, können Sie das noch einmal zurücknehmen, Herr Giese? Danke. Wo vielleicht klar wird, warum das Thema Engagement und Konflikt eng zusammenhängen. Kommunalpolitisches Engagement, aber auch andere Formen kommunalen Engagements. Für uns sind Ehrenamt und Engagierte in Kommunen eine zentrale Ansprechstelle, Ansprechpersonen und auch Mitwirkende in den Prozessen, die wir durchführen. Sie haben das, Herr Göbel, schon auf den Punkt gebracht, weil eben kommunale Gesellschaft nicht nur von der kommunalen Verwaltung, sondern letztlich von allen Engagierten vor Ort zusammengestaltet wird. Und entsprechend sehen wir das schon sehr stark, auch das, was Sie beschrieben haben, dass eben je nachdem, in welche Kommune Sie gehen, es zu Anfeindungen kommt oder auch Sätze fallen wie der Ton wird rauer und still kippt die Stimmung, was in unterschiedlichen Kommunen dann ganz unterschiedlich sich manifestiert, ganz unterschiedliche Themen hat. Aber trotzdem scheint da eine Entwicklung vonstatten zu gehen, die schon zum Nachdenken bringt. Was hat also Konflikt und Engagement zu tun? Wir schauen ja, also es gibt für Anfeindungen und für diesen rauer werdenden Ton sehr, sehr viele, auch sehr gute Unterstützungsangebote für die Betroffenen. Starke Stelle haben wir schon genannt. Unsere Herangehensweise ist eher zu fragen, was ist denn der Kontext in der Kommune? Also inwiefern geht es hier auch um eskalierte Konfliktdynamiken oder ein Stück weit auch die Frage, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass das jetzt passiert, ohne eben andere Unterstützungsmechanismen in Frage stellen zu wollen. Ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist aus einer Mittelstadt in einem ostdeutschen Bundesland, in dem es ein sogenanntes Problem- und Brennpunktviertel gibt, das sich einfach durch multiple Problemlagen auszeichnet. Es gibt vor Ort eine große zirkuläre Arbeitsmigration aufgrund eines ortsansässigen Großbetriebs. Es gibt eine schlechte und verwahrloste Bausubstanz. Es gibt eine große Armut in diesem Viertel. In den letzten Jahren hat sich die Stadt und haben sich auch viele, viele ehrenamtlich Engagierte auf den Weg gemacht, weil sie diese Situation nicht mehr nur verwalten wollen, sondern weil sie in diesem Viertel etwas ändern wollen, etwas positiv voranbringen wollen. Also die Situation hat vor Ort sehr viele Energien freigesetzt, etwas zu tun. Es gibt einiges an ehrenamtlichen Initiativen, aber auch Ideen in der Verwaltung und auch Kommunalpolitik beschäftigt sich mit dem Thema. Was zu beobachten ist in dem ersten Schritt, dass es Konflikte gibt zwischen den Ehrenamtlichen über den richtigen Weg, aber auch mit den Ehrenamtlichen und Stadtverwaltung und auch mit Amts- und Mandatsträgern. Es kommt zunehmend zu einer Verhärtung und gegenseitigen Vorwürfen. Es gibt bei den unterschiedlichen Gruppierungen ganz unterschiedliche Diagnosen von dem, was das eigentliche Problem ist vor Ort. Es gibt unterschiedliche Lösungsvorstellungen, wie man mit den Problemen umzugehen hat. Es gibt unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten. Und das ist vielleicht wichtig, es gibt keinen funktionierenden Raum, in dem diese wirklich abgeglichen werden können. Also in dem man sich gegenseitig verstehen kann, Positionen erst mal nachvollziehen kann und das nutzen kann, um eine gemeinsame Strategie zu finden. Das führt dazu, dass, um mal so zwei Beispiele rauszunehmen, im Ehrenamt trotz der großen Handlungsfreude, also ich rede jetzt vom zivilgesellschaftlichen, nicht vom kommunalpolitischen Ehrenamt, es quasi über die Verwaltung und über die Kommunalpolitik gesprochen wird mit einem großen Frust. Es wird unterstellt, die Stadt macht nichts, unser Engagement wird auch nicht wertgeschätzt, mit uns wird nicht auf Augenhöhe gesprochen. Und dieser Frust nährt nicht nur bei den Ehrenamtlichen Wut, sondern auch eine Erzählung über eine desinteressierte Stadtverwaltung, die zunehmend auch auf andere Bereiche übergreift. Es gibt entsprechend wütende Briefe, der Ton verschärft sich. In der Stadtverwaltung und Kommunalpolitik auf der anderen Seite, darf ich eine Minute noch? Entschuldigung, auf der anderen Seite gibt es den Eindruck, es gibt eine Anspruchshaltung und Ihnen würde vorgeschrieben, wie Sie Ihren Job zu machen haben. Also das mal so als ein Beispiel. Machen Sie gerne weiter, Herr Gies. Ich habe das in einer Dynamik kurz zusammengefasst, abstrahiert, wie könnte sowas heißen? Wie führt es auch zu Rückzug von BürgerInnen und Rückzug von Verwaltung gleichzeitig, also von engagierten BürgerInnen und von Verwaltung? Und dass das letztlich ein Problem wird, weil das bedeutet, dass kommunale Probleme und Aufgaben nicht angegangen werden oder nicht ausreichend angegangen werden. Entsprechend noch ein letzter Satz, wenn Sie auf die letzte Folie gehen wollen. Also wir sehen, dass es sehr stark einfach Unterstützungsmöglichkeiten braucht, um Kommunen hier auf einem Weg zu begleiten, sich damit anders auseinanderzusetzen. Und ich möchte nur in einem Satz ganz kurz hervorheben, dass es für uns eine sehr positive Entwicklung war, dass das Bundesprogramm Demokratie leben für die neue Förderphase das Thema Konflikte und lokale Konflikte stark in den Fokus gestellt hat, Schwerpunkte geschaffen hat. Und meine Bitte wäre, dieses Bundesprogramm, eben weil es einzigartig ist in dieser Ausrichtung, langfristig abzusichern. Danke.
Vielen Dank. Wir würden jetzt online schalten und Frau Professor Hessami bitten, ihren Input zu geben.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich vertrete hier heute vor allem die wissenschaftliche Perspektive, vor allem basierend auf meiner eigenen Forschung. Das heißt, ich adressiere in meinem Eingangsstatement vor allem die Frage, was wissen wir über Frauen, auch vor allem junge Frauen in der Politik, in der Kommunalpolitik? Wie kann man sie für die Kommunalpolitik gewinnen und sie dort behalten? Und was sind Hürden und was wirkt, um diese abzubauen? Um das einmal zahlenmäßig kurz einzuordnen, auch wenn viele Anwesenden diese Zahlen vermutlich kennen, also in meiner eigenen Forschung vor allem zur Kommunalpolitik in Hessen und Bayern haben wir gemessen, dass heutzutage etwa 25-28% der KandidatInnen für Stadt- und Gemeinderäte weiblich sind. Also noch nicht ganz 30%, aber auf dem Weg dahin. Insgesamt werden etwa 20-23% in den Rat gewählt. Also das heißt, da haben wir ein bisschen Schwund, aber ja, es ist ungefähr im gleichen Bereich. Von den frühen 2000ern ausgehend, da waren es etwa 3-4% weniger, sowohl bei den KandidatInnen als auch bei den Rätinnen. Das heißt also, wir haben in den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts sozusagen einen gewissen Fortschritt gesehen. Allerdings zeigt sich jetzt auch bei den letzten Wahlen 2020, 2021 so eine gewisse Stagnation. Ja, also es scheint nicht mehr weiterzugehen. Vielleicht hat das auch mit der Covid-Pandemie zu tun, das kann man nicht sagen, aber es ist so ein erstes Alarmzeichen. Bei den BürgermeisterInnen liegen wir in ganz Deutschland aktuell etwas unter 10%. Was für uns überraschend war und in diesem Kontext vielleicht erwähnt werden sollte, und das könnte natürlich auch erklärt werden durch das, was eben beschrieben wurde zu Gewalt gegenüber Frauen in der Politik. Also wir haben mit einer Studie zu Stadt- und Gemeinderatswahlen in Hessen gezeigt, dass rein deskriptiv Frauen 4 bis 5 Prozentpunkte weniger wahrscheinlich wieder antreten als Männer. Das heißt, wir reden also hier über Frauen, die schon mal kandidiert haben für den Gemeinde- oder Stadtrat. Und die Wahrscheinlichkeit ist also 4 bis 5 Prozentpunkte geringer, wieder anzutreten. Das ist übrigens unabhängig davon, ob man es beim ersten Mal geschafft hat oder nicht. Also sowohl bei denen, die es geschafft haben, als auch der Gruppe derer, die es nicht geschafft haben in den Rat, haben wir diese 4 bis 5 Prozent Lücke. Wir haben dann eben versucht zu analysieren, woran das liegt, also weitere Gründe. Also wir finden da zum Beispiel, dass bei älteren Frauen und älteren Männern, also über 65, findet sich diese Lücke nicht. Ja, also da hat man natürlich nicht diese Dreifachbelastung mit noch Beruf und Kindern. Das ist also schon mal so ein erster Anhaltspunkt, dass hier Frauen besonders Schwierigkeiten haben, diese Dinge miteinander zu vereinbaren. Wir finden, dass diese Lücke auch variiert damit, wie hoch der Frauenanteil im Gemeinde- oder Stadtrat ist. Interessanterweise, wenn dort 30% oder mehr Frauen sind, was natürlich selten ist, haben wir diese Lücke gar nicht. Und was auch noch ganz interessant ist aus praktischer Sicht, wir haben für einen Bruchteil der 400 plus Gemeinden in Hessen Gemeinderatsprotokolle gesammelt, aus denen auch ersichtlich ist, wann man sich trifft, also um wie viel Uhr. Und da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig argumentieren, weil das natürlich nur ein Bruchteil der Stichprobe ist. Aber hier finden wir, dass wenn die Sitzungen nach 20 Uhr stattfinden, dass wir auch dann keine Genderlücke finden. Ja, also das kann natürlich zum Beispiel erklärt werden, dass man sagt, dann ist der Haushalt erledigt, die Kinder waren zu Hause, haben die Hausaufgaben gemacht, das Essen ist gekocht und wenn alles erledigt ist, dann kann man vielleicht eher mal zu einer Sitzung gehen. Wäre jetzt so eine Erklärung aus meiner Sicht. Würde mich natürlich auch interessieren, was die Anwesenden dazu sagen. Die Lücke ist besonders groß für Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. Ich hatte ja eben gesagt, dass insgesamt die Lücke bei 4 bis 5 Prozentpunkten liegt. Bei dieser jungen Gruppe von Frauen 18 bis 34 Jahren sind es 16 Prozentpunkte, also dreimal so groß. Bei 35 bis 44 Jahren 12 Prozentpunkte. Also das spielt schon eine Rolle, wie alt diese Frauen sind. Um die Relevanz dieser zugrunde liegenden Fragestellung zu unterstreichen, wir haben noch eine andere Studie zu Bayern, wo wir zeigen, dass einzelne Frauen wirken, also auch einen Einfluss auf die Politik haben. Wir finden dort nämlich, dass der Kita-Ausbau, also der Kita-Platzausbau in den Gemeinden um 40% beschleunigt wird, wenn eine zusätzliche Frau in den Gemeinderat kommt. Das heißt, ja, es ist natürlich in der öffentlichen Debatte, wird viel über Parität und so weiter gesprochen, ist auch sicher richtig. Aber dieses Beispiel zeigt, dass unterhalb der 50% auch schon Frauen, einzelne Frauen wirken und die für die lokale Bestimmung von Prioritäten in der Politik wichtig sind. Was kann man jetzt aus all dem für die Praxis ableiten? Also zunächst mal würde ich sagen, dass man erkennt, dass einmal erreichte Steigerungen im Frauenanteil in diesen Räten wichtig dafür sind, dass neue Frauen dabei bleiben, also die sozusagen erst einmal kandidiert haben. Das motiviert sie, dabei zu bleiben. Das heißt, man hat hier das Potenzial, dauerhaft ein höheres Plateau zu erreichen. Da geht es also so um sowas wie Kipppunkte oder eine kritische Masse, die man braucht, damit die Frauen motiviert sind, da zu bleiben. Man kann jungen Frauen durch die Uhrzeit der Sitzung, wahrscheinlich auch durch digitale Sitzungen entgegenkommen, um das mit Arbeits- und Familienzeit zu kombinieren. Schließlich in unserer Forschung, wir haben auch ein paar andere Dinge angeschaut, zum Beispiel, ob Frauen schlechter platziert werden auf offenen Listen oder ob sie weniger belohnt werden, wenn sie dann in den Gemeinderat kommen, ob sie dann beim nächsten Mal höher platziert werden. Tatsächlich zeigt sich bei den Listenplatzierungen, dass Frauen gar nicht so benachteiligt werden. teilweise sogar ein bisschen mehr belohnt werden als die Männer. Und es scheint auch, dass die Skepsis der Wähler gegenüber Frauen überwunden werden kann, wenn dann mal zum Beispiel eine Bürgermeisterin da ist. Das hat dann auch Spillover-Effekte auf die Gemeinderatskandidatin. Das heißt, wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, es sind die Strukturen, also sowas wie die Uhrzeit der Sitzung und die Atmosphäre, also wie viele Frauen sind da insgesamt, wie ist die Kultur, die Debattenkultur in diesen Räten, die scheinen das Kern des, der Kern des Problems zu sein.
Vielen herzlichen Dank. Ja, dann last not least, Herr Höhne präsentiert uns einen oder spricht zu uns über einen anderen Teilbereich, der vielleicht gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung sonst ist, über das Schöffenamt. Wir freuen uns auf Ihren Input.
Ich grüße Sie, Frau stellvertretende Vorsitzende, Frau Fescher, liebe Abgeordnete, liebe Gäste. Ja, in der Tat. Wir sind so ein, haben so eine kleine Sonderstellung und ich freue mich, dass ich als Sachverständiger gehört werden darf. Wir sind ehrenamtlich unterwegs, sind also Ehrenamtler und nachdem wir gewählt wurden, stellen doch viele fest, oh, das ist ein Pflichtehrenamt und wenn du zur Sitzung nicht erscheinst, gibt es ein Ordnungsgeld. Also wir sind dann so ein bisschen reingezwungen in dieses Amt, obwohl viele, das will ich gleich voranstellen, wir haben eine Umfrage in unserem Verband gemacht, 96% derer, die Schöffen sind oder ehrenamtliche Richter sind, würden das wieder tun. Die Schöffen müssen sich neu bewerben. In den Fachgerichtsbarkeiten ist das ein bisschen anders. Die werden dann erneut vorgeschlagen. Da läuft das einfacher, aber die Schöffen bewerben sich neu. Trotzdem ist die Bindung an dieses Amt recht gut. Ich will mich ganz kurz langhangeln an den Fragestellungen und an der Stellungnahme, die ich abgegeben habe. Und da zwei wichtige Punkte. Das erste zu der Frage 2. Wie können wir unterrepräsentierte Gruppen, jüngere Menschen, Frauen zu dem Amt bringen? Ich sage mal so, die neueste Studie aus dem Justizministerium, derer, die gewählt wurden, da beziehe ich mich jetzt auf die letzte Schöffenwahl, ist doch ernüchternd in der Sache, dass wir fast paritätisch besetzt sind. Also das heißt, wir haben hälftig Männer und Frauen. Das war früher nicht so, das hat sich entwickelt. Und wenn man rückblickend sieht, war das in den alten Bundesländern eher die Männer, die sich gemeldet haben und in den neuen Bundesländern die Frauen. Und jetzt haben wir das angeglichen in einigen Gerichten, also gerade im Jugendstrafrecht ist das Gericht ja paritätisch mit Schöffen besetzt. Das heißt, da sitzt immer ein Mann und eine Frau. Deswegen haben wir so die Probleme nicht. Sehr wohl die Frage, wie gewinnen wir jüngere Menschen oder die breite Öffentlichkeit. Dazu haben wir eine Förderung bekommen vom Bundesjustizministerium für die Schöffenwahl. Hier sitzen ja Vertreter der Kommunen. Nicht wir suchen die Schöffen, die Justiz sucht die und der Leidtragende, will ich es jetzt mal nennen, das sind die Kommunen, die müssen alles dafür tun, geeignete Bewerber, geeignet ist ganz wichtig, und ausreichende Zahl zu finden. Die müssen nämlich die doppelte Anzahl an Bewerber aufstellen, die tatsächlich als Schöffen gebraucht werden. Das war in den Jahren zuvor. Ich darf sagen, ich bin seit 2008, engagiere ich mich jetzt für dieses Amt, zu beobachten, dass es eben doch Gebiete gab, die sich, oder Kommunen gab, die sich damit nicht befasst haben. Und einige Gebiete, Landkreise sind dann eben aufgefallen, wir haben nicht genug Bewerber, was können wir denn tun? Und wir haben dann Informationsveranstaltungen mit den Volkshochschulen durchgeführt, sodass wir jetzt resümierend sagen können, diese Förderung hat sehr gut getan. Wir haben viele Rückspiegelungen aus den Ministerien bekommen, dass diesmal genug Bewerber aufgestellt sind. Heißt also, wir brauchen dringend Öffentlichkeitsarbeit. Mal eben ins Amtsblatt reinzuschreiben, Schöffen gesucht, reicht da nicht aus. Das muss ich sagen. Es ist viel getan worden. Wir haben die Kommunen da auch unterstützt, angeschrieben, Landkreistag, Städtetag, haben die Hilfe angeboten und wie gesagt Informationsveranstaltungen durchgeführt. Punkt 2, wie finden wir Jüngere? Da gibt es einen wichtigen Punkt, das ist die Amtszeit, die ja in den 70er Jahren ein Jahr war und immer ausgeweitet wurde mit den Änderungen der Gesetze, derzeit bei 5 Jahren ist. Und in der letzten Schöffenwahl haben wir auch die Fragestellung derer, die sich beworben haben, aufgeworfen. Wie finden Sie die Amtsdauer? Ich sag mal, es war schon verblüffend, dass sich viele Bundeswehrsoldaten gemeldet haben, haben gesagt, ich weiß, dass ich wegziehe, dann bin ich aber doch nicht mehr geeignet. Also du kannst nur Schöffe werden in dem Wohnort, an diesem Amtsgericht musst du dich melden, weil die Bevölkerung dich erkennen soll. Also dieser Schöffe soll gewählt werden. Wenn ich aber weiß, dass ich wegziehe, und das ist natürlich auch bei Jüngeren so, die noch nicht fest sind, vielleicht noch den Arbeitsgeber wechseln, weil sie studieren, ist das die Länge, die 5 Jahre, ein echtes Problem. Da sollte man überlegen, aus 5 mal 3 in Anführungsstriche, also wir als Bundesverband schlagen 3 oder 4 Jahre wieder vor. Ich glaube auch, dass das den Kommunen hilft, denn nach 5 Jahren sitzt da kein Bearbeiter mehr, der die Schöffenwahl beim ersten Mal durchgeführt hat. Das heißt, da musst du ja auch noch mal schulen, um den Leuten das näher zu bringen, wie die Schöffenwahl abläuft. Also das Alter ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Also die Amtsdauer ist ein ganz großer Punkt. 2 Dinge noch, Alter. Wir haben festgestellt, es wollen viele Jüngere und es wollen auch viele Ältere. Demografisch Wandel sei dahingestellt. Also ich habe in einer Stellungnahme ja geschrieben, kein Bundeskanzler, wir haben aber keinen Schöffe. Wie soll das denn gehen? Da kann man sich unterhalten. Derzeit finden wir das Alter, so wie es im Gesetz geregelt ist, in Ordnung. Punkt 2, die Bedrohung. Die Bedrohungslage ist bei uns auch etwas anders. Jetzt muss man sagen, wir haben das vor einigen Jahren schon mal kontrolliert. Wie ist das denn bei Strafgericht oder bei Zivilgerichtsbarkeiten? Habe ich auch in der Stellungnahme, glaube ich, ausgeführt. Die da sitzen bei Gericht, die wissen genau, dass sie was angestellt haben. Ich glaube, die Bedrohung ist nicht so groß. Die wäre ja auch gleich zu den Berufsrichtern. Das ist eher im Zivilverfahren. Da sind keine Schöffen dabei. Wenn es um Ehedelikte geht, wenn eine Ehe geschieden wird, es also, ich sag mal so, an die Substanz geht, Kinder und ich muss das Haus trennen etc., da sind die Hürden viel größer, die Gefahr viel größer, und dass sich die Parteien dann gegenseitig Auseinandersetzungen haben, die kaum steuerbar sind, weil das ja emotional ist. Im Strafgericht haben wir das ein Glück nicht so weit, dass wir sagen, wir müssten die Schöffin oder die ehrenamtlichen Richtern, bei den Fachgerichtsbarkeiten ist das noch weniger, nochmal zentral schützen. Die nächste Frage, Anfeindung war das eine, aber Sie haben in der Fragestellung die Verarbeitung aufgeworfen. Da ganz kurz. Ich würde mir gern eine psychologische Betreuung wünschen oder die Schöffinnen und Schöffen. Denn wenn du aus einer schwierigen Situation herauskommst, ist das ein Thema, was bei den Kollegen aufstößt und wo die sagen, ich falle danach in ein Loch. Ich kann natürlich nicht über das Verfahren reden, nicht in der Familie, nicht im Beruf, etc. pp. Da müsste man noch eine Aufarbeitung bringen, die in die Psychologie geht. Die anderen wesentlichen Themen habe ich beschrieben. Es gibt Korrekturbedarf an Gesetzen. Das ist in der Stellungnahme beschrieben. Ansonsten wären das erstmal meine Ausführungen. 8 Minuten.
Herzlichen Dank. Ja, dann steigen wir jetzt ein in die Fragerunde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es schon spontan Fragen? Ja, zwar Herr Edelhäuser ein Müh schneller. Dann fängst du gleich an.
Alles klar. Ja.
Dann Herr Steffen.
Meine Stimme noch zu entschuldigen. Ich bin mit dem Zug gefahren. Da war es im Zug. Na, Oktoberfest. Ich bin in Franke, da geht man nicht hin. Ja, vielen Dank mal für die Stellungnahmen mit dazu. Zunächst an den Herrn Göbel. Gerade im Stadtrat und so weiter, früher mit Teddy. Sie haben ja Ihre Erfahrungen da auch entsprechend dargebracht. Jetzt, wie würden Sie denn das formulieren für eine, ja, sagen wir mal so, eine moderne Heimatpolitik? Was wäre denn der Schlüssel dafür? Wie würden Sie denn das so empfinden oder wie würden Sie denn das beschreiben? Und wie sind die Herausforderungen, wenn es ums Ehrenamt, ums politische Ehrenamt geht? Mit was sind Sie da am häufigsten konfrontiert worden in der Vergangenheit? Wo liegt es da am ärgsten, im Argen? Und als letztes, vielleicht der Blick in die Zukunft, was müssten wir als Politik oder allgemein jede politische Ebene tun, damit man dieses, ja, die Basis, dieses kommunalpolitische Ehrenamt und das Engagement einfach wirklich attraktiver zu machen? Geld allein wird es nicht machen, aber was wären denn da so die zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, das wäre es jetzt? Und wenn wir das alle hinkriegen, dann laufen uns die Leute bei den Kommunalwahlen in Bayern, sind die das nächste Mal im März 2026 die Hürde ein. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Gemeinden, egal welche Größe, ob da jetzt 12 oder auch mehr Leute gesucht werden auf den Listen, es auch für die großen, vermeintlich großen Parteien nicht immer einfach werden wird.
Dankeschön, Herr Dr. Steffen.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist tatsächlich im Anschluss an das, was Herr Höhne gesagt hat. Jetzt kann ich nicht so viel fragen, weil ich mit Herrn Höhne im engen Austausch bin. Wir beraten ja über die Frage Änderung des deutschen Richtergesetzes, auch gerade aktuell. Und da gab es ja sehr viele Inputs, tatsächlich auch vom Schöffenverband. Und da kann man sehr viel machen. Hier in diesem Kontext würde mich aber tatsächlich interessieren, weil meine Beobachtung ist, dass es sehr wenig Bewusstsein eigentlich auch für das Schöffenamt gibt. Wir haben jetzt im letzten Durchgang tatsächlich erstmals eine etwas breitere Kampagne gehabt, die auch ganz, ganz gut funktioniert. Aber wir begegnen doch häufig Unkenntnis über die Frage, was kann man da eigentlich machen als Schöffin oder als Schöffe? Und das würde mich so ein bisschen interessieren, die Frage, wie weit sich das eigentlich wirklich einfügt. Findet das eigentlich statt im Rahmen von Engagementstrategie? Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sich eher offen fragen, wo könnte ich mich eigentlich betätigen, dann erstmal nicht auf das Amt der Schöffin oder des Schöffen stoßen. Also sind das so zwei Welten oder gibt es da irgendwie auch systematisch irgendwie Verknüpfungen? Das ist das eine. Und das andere, das hatte mich tatsächlich bei den wissenschaftlichen Auswertungen zu der Frage, wie gelingt es, dass Frauen sich engagieren, interessiert, weil ich selber jetzt beobachtet hatte, wie eine Maßnahme zumindest offenkundig relativ erfolgreich ist. Also wir hatten das selber, wir haben an meiner Partei, haben wir ja Quoten für Listen, aber das läuft natürlich dann leer, wenn sich keine Frauen bewerben, was auf der kommunalen Ebene dann schon mal sein kann. Und wir hatten vor allem die Beobachtung gemacht, dass weiter hinten auf der Liste dann eher nicht mehr so viele Frauen waren. Und wie das halt so ist beim kommunalpolitischen Mandat, Leute scheiden mal aus, also kommen die Nachrückerinnen und Nachrücker zum Zuge und dann ist am Ende eine Fraktion relativ männlich. Wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir wohl was machen und haben so ein Frauen-Empowerment-Programm aufgelegt, wo tatsächlich ein Jahr lang vor die Listenaufstellung anstand, regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen von Frauen für Frauen waren. Und sozusagen am Beispiel gelernt werden konnte und inhaltlich viel gelernt werden konnte. Und die Frage ist, ob es in der wissenschaftlichen Beobachtung im Hinblick auf diese Frage gezielte Vorbereitung, gerade auch unter dem Geschlechteraspekt Forschung gibt. Also ich hätte so Populärvorurteile gegenüber Verhalten von Männern und Frauen, was Männer meinen zu brauchen, bevor sie kandidieren und Frauen und so. Aber das kann man ja vielleicht auch beforschen. Das würde mich interessieren, ob es da Erkenntnisse gibt, auch Handreichungen, die dann ja tatsächlich auch in anderen Kontexten helfen können, was das Thema Vorbereitung betrifft. Herr Höhne hat ja auch, das gehört ja auch ein bisschen dazu, die Frage, was muss man begleitend machen, damit Leute dann im Amt bleiben, also gerade wenn sie schwere Aufgaben übernehmen. Das mag ja auch in anderen Kontexten eine Rolle spielen, wenn ich jetzt etwa an freiwillige Feuerwehr denke, die vielleicht auch mal Einsätze hat, die dann einen noch ein bisschen beschäftigen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Ausführung. Die eine Frage brauche ich nicht mehr stellen, die wurde gerade eben von meinem Vorredner gestellt. Ich hätte eine Zusatzfrage zu der Frage Frauenbeteiligung. Ich habe selber 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht und wir stellen auch quotierte Listen auf. Und ich habe in den letzten Wahlen festgestellt, dass manchmal Kumulieren und Panaschieren das ganz schön durcheinander würfeln kann, in der einen wie in der anderen Richtung. Ich weiß es jetzt nicht für ganz viele andere Städte, weil ich mich da ernsthafterweise nicht mit befasst habe. Aber wie kann man dem denn entgegenwirken, dass Listen, die eigentlich also dass eine quotierte Liste am Ende aber doch zu einem unquotierten Parlament führt. Wir haben das, glaube ich, in Wiesbaden relativ gut hinbekommen, zumindest für die Parteien, die quotierte Listen aufstellen. Für die anderen kann ich ja natürlich nicht sprechen. Das ist das eine. Und die zweite Sache ist der ganze Bereich Kommunalpolitik. Ich habe es ja gerade gesagt, ich habe lange selber Kommunalpolitik gemacht. Und was ich festgestellt habe, sind zwei Dinge aus meiner Erfahrung. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob das überall so ist, aber dass dort, wo, dass das Bürgerengagement, was ich ja eigentlich sehr schätze, teilweise zu sehr viel Frust führt, weil auch da die Gespräche, die Gesprächsgrundlagen oftmals nicht so sehr von Fakten geprägt sind, sondern das wird immer schwieriger, da auch miteinander ordentlich umzugehen. Das verlängert natürlich auch immer wieder Prozesse. Ich habe jetzt ein Beispiel. Wir haben also es geht um Überlandleitungen und die wollen aber lieber unterirdisch, also die wollen halt lieber. Das macht die ganze Sache sehr viel teuer. Da gibt es jetzt die einen, die sagen, ja, Landschaftsschutz, die anderen sagen, ich muss es bezahlen. Also diese Diskussion ist über einen Zeitraum ziemlich entglitten. Ich frage mich, wie kann man damit umgehen? Wie kann man tatsächlich Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich einzubringen? Aber wie kann man sicherstellen, dass das auf einem faktenbasierten Grundlage passiert? Wie kann man auch sicherstellen, dass das dann auch nicht irgendwie den Prozess verlängert? Das ist das eine. Und das andere ist eher der Umgang untereinander in den Parlamenten. Wir haben ja auch gerade eben was zu Fortbildung gehört und wie man mit Anfeindungen von außen umgeht. Das ist vielleicht nur eine Anmerkung, weniger eine Frage. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass es sowas wie eine Sensibilisierung gibt für die ehrenamtlich kommunalpolitisch Tätigen im Umgang miteinander, weil ich sehr, sehr häufig feststelle, dass der Umgang miteinander nicht sehr wertschätzend ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist, und das ist was im Kleinen, aber ich glaube, auch im Kleinen kann man viel verändern, wenn ich von politischen Konkurrenten rede. Ich rede nicht von politischer Konkurrenz oder von politischen Gegner, sondern ich rede von politischen Mitbewerbern. Das ist nur was ganz, ganz Kleines. Aber vielleicht kann man auch mal überlegen, wie man dieses Problem ein Stück weit angehen kann, weil wir ja alle durchaus Vorbilder sind.
Gut, das waren eine Menge Fragen. Dann machen wir eine erste Antwortrunde. So wie ich es wahrgenommen habe, waren eigentlich alle adressiert, inklusive Herrn Dr. Stegmanns. wollen Sie dann gleich beginnen? Dann gehen wir einfach die Runde rum.
Ja, das wird ein trockenes Brötchen. Also ich habe jetzt offen gestanden nicht genau im Kopf, ob wir es zu schaffen, was drin haben, spezifisch. Was wir drin haben, ist, dass wir tatsächlich sagen, zum freiwilligen Engagement und Ehrenamt gehört natürlich eben auch das Ehrenamt, nicht nur das Ehrenamt im Verein, was ja noch ansatzweise eben als Amt oder Funktion und nicht nur als Aktivismus oder Aktivität läuft. Aber wir haben natürlich jetzt deutlich weniger den kommunalen Bereich insgesamt mit in den Blick genommen, sondern eher diejenigen, die als, wie soll man sagen, bürgerschaftlich Engagierte in Vereinen, Initiativen, Hilfsorganisationen oder Ähnlichen tätig sind. Wir wissen, dass das sich gegenseitig ergänzt. Der Schwerpunkt liegt trotzdem auf dem größeren Bereich, den der Freiwilligen-Survey ja auch aufweist. Von der Menge her sind einfach in den Vereinen und Ähnlichen deutlich mehr Aktive unterwegs als in den halbamtlichen Funktionen des Ehrenamtes, also Stichwort eben BMI. Trotzdem nennt sich die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt nicht grundlos so, weil das eben auch berücksichtigt wird. Aber teilweise braucht es da ganz, ganz andere Dinge als im restlichen Teil des zivilgesellschaftlichen und bürgerschaftlichen Engagements. Das muss man konstatieren. Das sind teilweise nicht dieselben Sachen.
Dankeschön. Herr Göbel, setzen Sie fort.
Ja, natürlich gerne. Da waren ja einige Fragen. Was kann man politisch tun? Das hängt natürlich sehr, sehr davon ab, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Wir können auf Bundesebene haben wir relativ wenig Gesetzgebungsmöglichkeiten, die sich unmittelbar auf die Kommunen bezieht. Aber wir können natürlich bei vielen Gesetzen kommunale Interessen mit berücksichtigen. So. Planungsbeschleunigung war eben gerade ein Thema. Eben die Frage, lasse ich die kommunalen Gremien vor, weil ich sage, die behindern mich nur in meiner Geschwindigkeit, oder nehme ich sie mit rein? Es ist ein politischer Zielkonflikt, muss gelöst werden. Wie man ihn löst, ist eben Politik. Krankenhausreform ist ähnliches Thema, was an uns herangetragen wird. Ja, was bedeutet das eigentlich für die Kommunen? Haben wir da noch ein Krankenhaus? Haben wir noch eine Versorgung? Das heißt also, um es in den großen Rahmen zu stellen, das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse spielt eine deutliche Rolle bei den kommunalen Gebietskörperschaften und bei den kommunalen Verantwortlichen, weil damit auch die Frage beantwortet wird, werde ich noch gesehen oder werde ich eigentlich nicht mehr gesehen? Bin ich in einer Region, die abgehängt ist oder in der ich mich abgehängt fühle? Das ist ein anderer Zustand als in einer Region, wo sozusagen prosperierende Wirtschaft ist, wo man ganz andere Themen generiert. Wie gesagt, wir können bundesgesetzlich relativ wenig dafür tun. Wir können die Interessen mit einbringen, was wir tun. Die Länder selber, wir sind ja über die Innenministerkonferenz auch mit den Ländern über diese Dinge in Kontakt, glaube ich, haben jedenfalls zu deren Einschätzung in den letzten Jahren sehr vieles verändert in der Kommunalverfassung, was es jetzt ermöglicht, die Sitzungen flexibler zu gestalten, was es ermöglicht, auch an Sitzungen digital teilzunehmen, was für die Länder wieder eine Herausforderung ist und für die Kommunen, weil dann das Abstimmungsverhalten und das Wahlverhalten natürlich unter besonderen Bedingungen stattfindet und auch sichergestellt werden muss, dass derjenige, der teilnimmt, auch wählt. Also eine Reihe von Problemen, die drin sind. Ich glaube aber, dass diese Flexibilität, die man in die Kommunalverfassungen reingebracht hat, schon ein ganz wichtiger Schritt in die Richtung sind, dass man, wenn man es auf der kommunalen Ebene will, das ist die Voraussetzung, viel flexibler umgehen kann mit den Instrumenten, die man hat. Und wenn man es auf der kommunalen Ebene will, das ist eigentlich auch ein Thema, was uns vielfach beschäftigt, auch was das Thema Umgang miteinander betrifft. Natürlich bieten wir an Unterstützung. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat Programme aufgelegt. Viele Träger sind da, die Programme aufgelegt haben. Wie gehe ich im Rat miteinander um? Wie mache ich die Wertschätzung? Wie tue ich das? Nur das setzt halt voraus, dass alle es auch wollen. Und wenn eine Gruppe dabei ist, die es nicht will und partout nicht tut, hat man natürlich das Problem vor Ort. Die Themen Gewalt, Bedrohung ist ein Thema, was so nach meiner Wahrnehmung jetzt, nachdem ich mich da jetzt schon ein paar Jahre mit beschäftige, eher das Thema auf der Gemeindeebene ist. Es ist weniger die Ebene des Landkreises. So auch der Deutsche Landkreistag. Und je höher Sie in der kommunalen Ebene kommen, wenn Sie in die Bezirkstage gehen oder in die höheren Kommunalverbände, verschwindet dieses Phänomen plötzlich. Warum auch immer, keine Ahnung. Es gibt eine ganze Menge von Bausteinen, die wir derzeit bearbeiten. Wir haben ja die Allianz für die Kommunen gegründet im Bundesinnenministerium. Wir haben alle eingeladen, die sozusagen Beiträge leisten können. Wir haben natürlich die kommunalen Spitzenverbände drin. Wir haben zum ersten Mal auch die kommunalpolitischen Vereinigungen der Parteien mit eingeladen, weil wir damit einen unmittelbareren Zugang zum Ehrenamt kriegen. Wir haben die Gruppe junge Bürgermeister eingeladen, eine Gruppe, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vertritt, die im Alter um die 40, also bis zum Alter von 40 sind, die Interessen von dieser Seite noch mal einbringen. Und wir sind in vielen Bereichen dort mit den Leuten im Gespräch, um einfach herauszufinden, wo sind denn auch noch kleinere Stellschrauben, die wir bedienen müssen. Zum Beispiel gegenüber dem Bundesjustizministerium mal zu sagen, wie kann man in der Strafprozessordnung, wie kann man in den Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren ein bisschen was machen, was die Themen erleichtert, wenn eine Anzeige gemacht wird, dass es eine Rückmeldung gibt. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten, die uns vorgetragen werden, wo man dann sagt, okay, da können wir noch mal was tun, da kann man noch mal mehr arbeiten. Thema quotierte Listen und unquotierter Rat, da ist man, glaube ich, relativ machtlos. Also wenn ich mich für das Prinzip des Kumulieren und Panaschierens entscheide, dann muss ich das Ergebnis, was danach kommt, muss ich eben akzeptieren. Das ist halt dann schwierig, dann müsste man auf dieses Instrument verzichten. Und das Thema Bürgerbeteiligung ist eines, was uns auch immer wieder erreicht, dass auch Ratsmitglieder ich will nicht sagen Beschwerde führen, aber zumindest kritisieren, dass vieles in die Bürgerbeteiligung und in die Bürgerentscheide sozusagen gehen soll und man sich dann die Frage stellt, ja, warum bin ich denn eigentlich Ratsmitglied, wenn ich am Ende dann doch nichts entscheiden darf. Also es ist eine ganz große Palette von unterschiedlichen Bausteinen, die in die eine oder in die andere Richtung wirken. Wir versuchen, das alles ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, wo können wir auf Bundesseite helfen, wo können wir die Länder adressieren und wo müssen wir sagen, ja gut, ist halt so.
Haben Sie eine Ergänzung, Herr Kober, oder? Nee, dann gerne Frau Dr. Katzmeier.
Ja, danke. Ich würde gerne vor allem mich beziehen auf Ihre Frage, so, also zunächst zum Thema Engagement. Inwiefern verändert sich auch das Engagement von BürgerInnen? Und zur Frage, also wie geht man auch als Kommune, Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung um mit BürgerInnen, die vielleicht auch nicht mehr faktenbasiert argumentieren? Oder kann auch sein, dass bei Ihnen der Eindruck vorherrscht, man erreicht sie auch nicht mehr faktenbasiert. Das Erste ist, also ich meine, zur Frage von Veränderung, Engagement gibt es ja einiges an Studien, die das eigentlich so den Eindruck so ein Stück weit auch bestätigen, ne, dass Engagement sich kurzfristiger wird beispielsweise, wo es früher vielleicht eher institutionell und langfristig angelegt war, also wirklich auch im Sinne von Ehrenamt, ist es jetzt sehr viel kurzfristiger und auch sehr viel anlassbezogener. Ne, also ich engagiere mich, wenn ich ein bestimmtes Thema sehe, was mich berührt, was meine Interessen berührt, und wo ich vielleicht auch Lösungsideen habe oder irgendwie bestimmte sich ankündigende Lösungen nicht gut finde, also themenbezogen, anlassbezogen. Und das macht es natürlich für Kommunen unglaublich schwierig, also da dann jeweils und gerade zu einer Zeit, wo immer neue und immer schwerwiegendere Themen auf Kommunen zukommen, die auch wirklich eine ganz schöne Reichweite haben, also die ganz schön auch auf ein Stück weit eingreifen in das Leben von BürgerInnen oder so wahrgenommen werden. Da immer wieder neu, mit immer wieder neuen Gruppierungen, immer wieder anders in Kontakt zu treten. Also das ist einfach eine große Herausforderung, wo in manchen Kommunen, ich glaube, das stimmt nicht überall, aber in manchen Kommunen die bisherigen gewachsenen Strukturen und die Instrumente und die Mechanismen, die wir eigentlich haben, nicht mehr reichen. Also einmal, weil sie mit der Vielzahl nicht mehr, also das ist einfach nicht schaffbar. Zum anderen aber auch, weil die Instrumente, die man hat, also beispielsweise Stadtrat oder irgendwelche Gremien, Arbeitskreise, wie auch immer, die Sachen vorbereiten sollen, Ausschüsse, von BürgerInnen gar nicht mehr als ihre Vertretung wahrgenommen werden. Und ich meine wahrgenommen, also wirklich im Wortsinne. Es ist manchmal überhaupt nicht präsent, dass es da ja was gibt, dass da nicht jemand irgendwo am Tisch entscheidet, sondern dass es da einen Prozess gibt und dass ich da mal abgestimmt habe und so weiter. So, also da gibt es vielleicht ein Stück weit auch eine Wissenslücke. Aber ich würde mich anschließen. Also wie gehen wir dann um mit diesen Forderungen von BürgerInnen? Wir sagen, da machen wir Beteiligung. Und Beteiligung hat, glaube ich, lange und in Teilen auch zu Recht so ein viel Schwung aufgenommen, das Beteiligungswesen, weil irgendwie klar war, wir möchten auch BürgerInnen beteiligen. Also wir erleben das auch, ich würde sogar sagen, ausnahmslos in Kommunen, dass es einen Willen gibt, BürgerInnen zu beteiligen. So, und dann aber gleichzeitig die Erfahrung, dass es nicht funktioniert hat. Wir haben das und das gemacht, wir haben das und das versucht, wir haben das und das versucht und das ist uns, Zitat, um die Ohren geflogen. Und ich möchte das auch nicht nochmal und fragen Sie lieber einen anderen Kollegen. Also wo dann auch Verwaltung, also die Ressource, die Kommune hat, langsam sagt, bremst, anfängt zu bremsen, sich zurückzunehmen und so weiter. Und ich würde sagen, da gibt es vielleicht auch in der Beteiligungslandschaft manchmal ein bisschen eine Konfliktblindheit. Denn was wir wissen ist, ich kann dann, also als Konfliktpartei, als jemand, der sich da irgendwie sich da involviert in den Konflikt, ich kann dann mich öffnen für eine andere Position und anfangen nachzudenken über eine andere Position und ein Stück weit auch meine eigene harte Position verflüssigen, wenn ich den Eindruck hatte, ich wurde gehört. Also nicht nur, wenn ich sagen konnte, was ich denke, sondern wenn bei mir ankommt und das hat die andere Seite verstanden. In dem das aufgenommen wird, in dem das manchmal wiederholt wird. Da gibt es Techniken, wie auch immer. Und das ist nicht das klassische Beteiligungsverfahren. Und da glaube ich, braucht es nochmal ein anderes Nachdenken darüber, wie gehe ich denn in solchen Situationen mit BürgerInnen um. Und dann, damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, auch wenn ich schon ziemlich lange rede. Ich frage mich manchmal, also ohne das wissenschaftlich unterfüttern zu können und ohne zu sagen, dass das Phänomen erklärt, aber ich frage mich manchmal, inwiefern dieses nicht mehr faktenbasiert argumentieren, Teil einer Eskalationsdynamik ist. Weil wir wissen aus der Konfliktforschung, dass Konflikte, die manchmal relativ klein und banal anfangen, wenn sie nicht gut bearbeitet werden in einem frühen Stadium, dazu neigen, dass erstens die Gegenstände massiv vereinfacht werden. Also dass man versucht, immer einfacher und immer schwarz-weißer und gleichzeitig immer stärker personalisiert werden und immer stärker auch eskalieren, also in Drohstrategien münden oder in Abwertung anderer Personen und so weiter. Und da frage ich mich manchmal, inwiefern ist das nicht ein Zeichen davon, dass BürgerInnen jetzt anders ticken als vielleicht vor 30 Jahren, sondern ein Anzeichen für eine gewisse Eskalationsstufe, die das Ganze schon erreicht hat. Und da wäre halt nochmal mein Plädoyer auch, das kann man nicht, da gibt es keinen Zauberstab, der für alle Kommunen gleich funktioniert, sondern dass man sich in der Kommune, in der das erlebt wird, sich sehr genau anguckt, was passiert hier eigentlich gerade, wer ist wie involviert und wie ist es dazu gekommen, was gab es vorher vielleicht schon für Erfahrungen, die das nochmal gerade verstärken und wie können wir da einen Schritt nach vorne zu machen.
Vielen Dank. Frauen, Hintergrundfragen, sage ich mal, die auch sich auf die Forschung bezogen, waren auch noch dabei. Frau Professor Hessami, ich glaube, Sie waren da die Angesprochene.
Richtig, ja. Zunächst zu der Frage von Herrn Dr. Steffen. Also es gibt ja verschiedene Wege, wie man dafür sorgen kann, dass der Frauenanteil in der Kommunalpolitik ansteigt. Ich habe ja vor allem darüber gesprochen, was man tun kann, damit die Frauen, die den ersten Schritt schon gemacht haben, die kandidiert haben, dass sie sozusagen dabei bleiben und in den Folgejahren oder in den folgenden Wahlperioden mitmachen. Die andere Möglichkeit ist natürlich sozusagen von links sozusagen mehr Kandidatinnen zu rekrutieren. Also sozusagen dieses Empowerment, was Sie angesprochen haben, dieses Empowerment-Programm. Es gibt Studien aus den USA, da ist mir zum Beispiel eine bekannt von Fox und Lawless, die zeigt, dass Männer viel häufiger von ihrem Umfeld, von ihrer Familie, von Parteikollegen motiviert werden, zu kandidieren. Also das spielt durchaus eine Rolle, dass jemand zu einem kommt und sagt, hey, hättest du nicht mal Lust zu kandidieren? Vielleicht kommt man gerade als Frau nicht sofort auf diese Idee oder ist da zögerlicher. Das heißt, diese Empowerment-Programme auf Basis dessen, was wir aus der Wissenschaft wissen, sind wahrscheinlich genauso wichtig wie die Frage, wie man die Frauen, die schon da sind, behalten kann. Die zweite Frage, die an mich gerichtet war, von der Abgeordneten von der SPD, kumulieren und panaschieren, das bringt alles durcheinander, was kann man da tun? Das ist ja natürlich auch so ein bisschen der Sinn von Kumulieren und Panaschieren, ne? Dass der Wähler in der Lage ist, sozusagen diese Reihung auch zu verändern. Also da würde ich einem meiner Vorredner zustimmen. Wenn man sich für dieses System entscheidet, kann man da nicht viel dagegen tun. Was ich sagen kann auf Basis von internationalen Metastudien, dass solche personalisierten Wahlverfahren wie eben offene Listen anstelle von geschlossenen Listen Frauen schaden. Also das heißt, das ist halt eine Systemfrage. Ich weiß auch nicht, wie einfach das ist, dann in einem Bundesland das System zu ändern und zu geschlossenen Listen zu wechseln. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass bei offenen Listen Frauen halt benachteiligt sind, mehr oder weniger. Oder ja, von den Wählern dann eben konkret nicht gewählt werden. Ob das dann am Geschlecht liegt oder an was anderem, kann man natürlich jetzt so nicht sagen, aber es ist natürlich deskriptiv ein Nachteil.
Vielen Dank. Herr Höhne.
Ja, gern. Für mich bleibt das Bewusstsein an den Herrn Steffens, war ja die Frage gerichtet, einen schönen Gruß. Ja, wir sind im stetigen Austausch. Hätte ich das gewusst, dass Sie heute da sind, hätte ich mein Eingangsstatement um zwei Punkte erweitert, die Sie noch nicht kennen. Aber die Stellungnahme ist, glaube ich, nochmal entscheidend, wenn die bei den Grünen nochmal gelesen wird, wäre ganz gut. Und Herr Dr. Christoph, wäre ganz gut, wenn die Schöffen auch mit bedacht werden. Das muss gar nicht viel sein, aber es ist ja genau das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Das ist so eine Randgruppe, die eigentlich wenig bekannt ist. Und darauf hinwirkend Bewusstsein Wir haben probiert, an den Schulen mal eine Veranstaltung zu machen mit den Direktoren. Es kamen einige auf uns zu in Thüringen, aber meistens in Bayern haben wir das jetzt dreimal durchgeführt, das Chefamt dort näher zu bringen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, auch eben unterjährig, also so habe ich es beschrieben, also in der laufenden Periode über dieses Amt zu berichten. Und das kann man sicher über eine Infoveranstaltung tun, über die Volkshochschulen niederschwellig, dass die Leute sich informieren. Ich glaube, wenn die das lesen, dann ist das, glaube ich, schon eine große Hilfestellung. Denn so wie ich eingangs sagte, alle 5 Jahre mal eine Werbung zu machen, reicht eben nicht aus, dass die Bevölkerung das kennt. Wenn sie rumgehen, selbst in ihren Reihen die Abgeordneten fragen würden, ich sage mal so, gäbe es bestimmt sicher noch 5 oder vielleicht 10%, die sagen, ja, das habe ich schon mal gehört. Aber so die Rechte und Pflichten, was da dran hängt, ist schon schwierig, sage ich jetzt mal. Also Bewusstsein, Öffentlichkeitsarbeit finde ich da ganz wichtig. Danke.
Vielen Dank. Wir haben jetzt auf der Rednerliste, erst hatte ich um das Wort gebeten, dann Herrn Gassner-Herz, Frau Pohlmann und Frau Fester. Angesichts der Zeit müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen knapper fassen in Fragen und Antworten. Ich hätte zunächst zwei kurze Ideen dazu. Also ich glaube, auch wenn wir kumulieren und panaschieren, wir haben Studien, dass Männer tendenziell eher gewählt werden, weil ihnen immer noch im öffentlichen Raum mehr Kompetenz zugetraut werden. Also gerade wenn es eine Wahl ist für jemanden, den ich nicht kenne, dann werden tendenziell eher Männer gewählt. Wir werden da nur rauskommen, wenn wir am Ende auch einen paritätischen Einzug machen, unabhängig vom erreichten Listenplatz dann oder gewählten Platz. Und das zweite Thema, wie sehr sind Schöffen auf dem Engagementradar? Ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass das nicht so ausgeprägt ist. Es ist sehr komplex. Es haben nicht sehr viele Menschen tatsächlich die Befähigung, also erfüllen den Kriterienkatalog gar nicht. Und das Engagement selber findet ja auch eher im Verborgenen statt. Ich darf ja gar nicht draußen rumlaufen und drüber reden. Und insofern ist die große Werbung, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg im Vergleich zu einer eher direkten Ansprache ist. Was Sie ansprachen mit der Supervision für oder der die Möglichkeit, das Erlebte aufzuarbeiten, das wird uns aus ganz vielen Engagementfeldern gespiegelt, dass sich viele Engagierte mit den thematischen Dingen, die sie erleben, aber auch mit den Konflikten innerhalb der Reihen der Engagierten und Frustrationen schwer umgehen können. Das ist im kommunalen Bereich sicherlich so, aber auch in vielen anderen Engagementbereichen. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall weiter betrachten sollten. Ich hätte die Frage, welche Ursachen identifizieren Sie denn dafür, dass die Anfeindungen gegen Menschen, die ehrenamtlich Kommunalpolitik machen, so zugenommen haben? Was ist die Ursache dafür, dass es solche Konfliktverhärtungen oder wie Sie es nannten, Frau Dr. Gatzemeier, eine Konflikteskalationsstufe schon ist, dass diese Dialogräume gar nicht mehr da sind? Also welche Art Dialograum braucht es denn, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen? Wir werden staatlich komplett überfordert sein, wenn wir nur noch betreutes kommunales Engagement machen können. Das werden wir nicht hinkriegen. Also an welchem Instrumentarium, was ist die Ursache und welches Instrumentarium braucht es? Welche Räume braucht es denn auch dafür? Ich will auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Inwieweit denken Sie denn auch, dass systematische Desinformation und Aufwiegelung darin eine Rolle spielt? Das wäre meine Frage. Dann bitte Herr Gassner-Herz.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte noch mal daran erinnern und die Gelegenheit nutzen, dass für sehr viele Politik nicht so aussieht wie für uns jetzt hier im Raum, sondern dass die meiste Politik eigentlich tatsächlich im Ehrenamt passiert und auch in Parteien sehr viel bürgerschaftliches Engagement stattfindet. Darüber haben wir noch selten gesprochen hier und ich finde es schön, dass wir heute mal einen Anlass dazu haben, darüber zu sprechen und allen, die auch in der Politik sich für die Gemeinschaft einsetzen, Danke sagen. Das ist mir am Anfang ein Anliegen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Göbel. Und zwar, wir haben Wir sprechen immer wieder über Selbstwirksamkeitsräume und Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeit. Das war, glaube ich, schon Ihr erster Satz, dass Sie sagen, Kommunalpolitiker möchten auch mitgestalten können und fühlen sich in dieser Gestaltungsmöglichkeit immer mehr eingeschränkt. Meine Rückmeldung ist, dass es also neben den sagen, tatsächlichen Einschränkungen von Kompetenzen auch faktische Einschränkungen gibt durch irgendwelche Fördertopfgestaltungen, wo man dann einfach hört, ja, wir würden es gern so und so machen. Aber wenn ich dann höre, dass wir eine dicke Kofinanzierung kriegen, wenn wir es in der suboptimalen Variante machen, dann machen wir halt doch die. Und dann, dass das Frust auslöst. Und wie adressieren Sie dieses Thema in den Bemühungen der Bundesregierung um Bürokratieabbau? Und haben Sie eine Erkenntnis dazu? Das ist eine Klage, die ich von manchen Räten auch immer wieder höre. Das kann aber kommunal spezifisch sein. Darum würde es mich da interessieren, ob Sie da ein breiteres Bild dazu haben. Die sagen, es gibt auch immer mehr einen Trend dazu, dass Verwaltungen mit Overkill ein Rad steuern, indem sie sagen, einfach, hier sind total viele Unterlagen, die nur noch ich als Vollprofi verstehen kann. Und dann ein Rat gar nicht mehr in der Lage ist, wirklich unabhängig Abwägungen zu treffen, weil einfach die Ressourcen da ungleich verteilt sind.
Schön. Frau Palmann.
Recht herzlichen Dank für die Inputs und für die erhellenden Antworten schon mal. Und ich möchte schon mal vorweg, Frau Fescher, Ihnen ein klein bisschen widersprechen. Ich denke, gerade im kommunalen Bereich werden durchaus Frauen sehr gerne gewählt. Also ich mache die Erfahrung, wenn wir Frauen aufgestellt haben für ein Kommunalparlament, die kommen in der Regel relativ gut durch, weil Frauen durch die Breite der Gebiete, die sie so beackern, auch Kompetenz in vielen verschiedenen Bereichen zugetraut wird. Nur das am Rande. Aber ich habe eigentlich eine Frage an Frau Dr. Gatzemeier. Sie haben ja ein Institut. Die Frage ist jetzt, wie gehen Sie denn in Konfliktberatungen vor? Wenn jetzt eine Kommune an Sie herantritt und Sie sagt, so, wir haben jetzt ein Problem, da soll jetzt eine Photovoltaikfläche ausgewiesen werden, die Bürger sind dagegen oder der Bürgermeister will es unbedingt. Wie kommen Sie dann an die Kommune? Kommen Sie dahin? Wie lösen Sie diese Konflikte? Geben Sie Tipps aus der Ferne oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist meine Frage.
Vielen Dank. Und dann Frau Fester.
Tatsächlich wollte ich diese Frage auch stellen, also wie konkret Ihre Arbeit stattfindet. Ich habe aber auch noch meine Frage einfach an eigentlich alle nach so sehr konkreten Maßnahmen, die wir hier im Bundestag beackern können. Wir sind ja ein Ausschuss des Bundestags, das wäre sehr schön. Ich habe was zum Thema Demokratiefördergesetz gehört, durch die Blume ein bisschen. Ich habe einige Forderungen von Herrn Höhne gehört, aber vielleicht genau, kann man das ja auch an manchen Stellen noch genauer auf den Punkt bringen. Und wollte auf jeden Fall auch noch, meine Frage, vielleicht melde ich mich ganz am Ende nochmal. Aber also diese eine Frage wollte ich auf jeden Fall gestellt haben.
Wir fangen mal in umgekehrter Reihenfolge an, Herr Höhne.
Geht es? Ja, der Katalog ist groß. Ich habe ja auch in der Stellungnahme was geschrieben. Vielleicht kann man das auch teilen. Ein Teil war ja durch die Justiz schon erledigt worden, ein Teil ist offen. Bei uns geht es um eine Geschäftsstelle oder um die Ansprechstelle. Da würde ich darauf zurückgreifen. Frau Fescher hat das ja jetzt auch nochmal erwähnt, dass das überall so ist. Auch bei uns, wenn du aus so einem Konflikt rauskommst, brauchst du eine Supervision. Das finde ich ja so ganz gut, wenn wir da irgendwie zu einem Ergebnis kommen, weil die Probleme häufen sich und ich kann mir das in der Kommunalpolitik genauso groß vorstellen. Uns ist sicher nicht alles bekannt, das muss ich auch dazu sagen. Bin jetzt das erste Mal hier dabei und würde mich da auch nochmal informieren. Vielleicht hilft uns das in unserer Arbeit. Und vielleicht ein kurzer Satz. Natürlich, ich will jetzt nicht Sachen Reklame machen, aber man sollte schon über das Schöffenamt reden. Sie dürfen nicht über das reden, was im Verhandlungszimmer, im Beratungszimmer geplaudert wird oder wo man sich bespricht und was weiß ich. Aber ich meinte im Allgemeinen das Amt des Schöffen. Ich denke da, es gibt nämlich auch Ehrenamtliche, ja, bei Fachgerichtsbarkeiten könnte man sehr wohl was für die Öffentlichkeit tun. Danke.
Frau Professor Hesami.
Ja, zu Ihrer Frage, Frau Fescher, oder zu Ihrer Anmerkung, der paritätische Einzug, wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Sie damit sowas wie eine gesetzliche Quotierung? Also nicht diese freiwillige Quotierung, die manche Parteien sich selbst auferlegen. Das wäre natürlich ein sehr wirksames Werkzeug, um mehr Frauen in die Politik zu bekommen. Also auch einfach, weil dann mehr Frauen motiviert werden, sich aufstellen zu lassen und sich mit dem Thema befassen würden, was vielleicht jetzt noch nicht der Fall ist. Wir wissen natürlich auch aus Ländern, wo es diese Quoten gibt, Skandinavien, Frankreich etc., dass das erfolgreich war und dass das gewirkt hat. Interessant ist vielleicht auch in dem Zusammenhang, dass es mal eine Studie gab aus Indien, wo es auch so eine Quotierung gab. Und dann wurde die Quotierung abgeschafft und interessanterweise blieb der Frauenanteil recht hoch. Ja, also es ging wirklich darum, sowas wie eine gläserne Decke oder wie auch immer man das nennen will, einmalig sozusagen abzuschaffen über eine Quotierung, dass die Frauen sich eben zeigen konnten und man feststellen konnte, dass einem der Himmel nicht auf den Kopf fällt, wenn man mehr Frauen in der Politik hat. Und das kann also einfach eine temporäre Krücke auch sein. Ne? Genau. Zu der Frage, die eben am Ende noch gestellt wurde, was kann der Bundestag tun? Also vieles von dem, was ich angesprochen habe, die Sitzung, die Uhrzeit der Sitzung etc., das ist natürlich etwas, wo der Bundestag jetzt vielleicht nicht direkt viel tun kann. Es wäre natürlich interessant, mal generell eine breitere Umfrage dazu zu haben. Ich glaube nämlich, dass die Frauen oft gar nicht gefragt werden, wann es ihnen denn besser passen würde, sondern da werden einfach alte Traditionen gepflegt. Ich denke, ich weiß gar nicht, wie das ist mit der gesetzlichen Quote, ob da die Landtage dann gefragt werden, weil das ja landesspezifische Wahlrechte sind, aber das wissen Sie natürlich viel besser.
Vielen Dank. Ich denke, es hat auch mit Mental Load einfach zu tun, ja, dass Frauen das gesamte Leben organisieren und dann ist da als Teilfläche für Politik gar nicht so viel Platz in einem Leben, so wie es jetzt organisiert ist. Also wir müssen in eine bessere Aufgabenteilung insgesamt kommen. Herr Göbel. Achso,
nee. Egal. Konkrete Maßnahmen auf Bundesebene. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten, was den unmittelbaren kommunalen Raum betrifft, weil wir einfach den zweigliedrigen Staatsaufbau haben. Und für uns gibt es eigentlich nur die Länder sozusagen als Ansprechpartner. Wir haben natürlich jetzt auch in Ausführung des Koalitionsvertrags, wo ja auch drin steht, ein neues Miteinander mit den Kommunen, haben wir direkte Gesprächskanäle mit den Kommunen eröffnet, wobei die Länder natürlich immer beteiligt sind. Man muss ja dann schon immer ein bisschen aufpassen, dass das alles irgendwie im ordentlichen Rahmen auch abläuft. Es läuft gut. Wir können mit den Kommunen direkt sprechen. Die Länder sind dabei. Also im Moment kann man sich da nicht beschweren. So, zu den faktischen Einschränkungen durch entsprechende Förderprogramme. Zum einen, wir haben dieses Mal in dieser Wahlperiode, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt ein sehr großes Förderprogramm, das bei der BKM, aber auch bei BMEL und BMI läuft. Das heißt Aller Land, da geht es um Kulturförderung. Das diesmal so gestaltet ist, dass wir eine Förderperiode von 5 Jahren haben und dass wir den Eigenanteil auf 10% reduziert haben, auf maximal 10%. Das hat zweierlei Gründe. Ein Grund, ich komme früher selber aus der Kommunalverwaltung und es gibt nichts Ärgerlicheres, als dass Sie ein Bundesprogramm haben, was nach 2 Jahren ausläuft, vor Ort gut angelaufen ist, dann finanziert das Land noch ein Jahr mit und dann stehen Sie als Kreis oder als Gemeinde da. Das Programm ist vielleicht gut eingeschlagen, aber Sie haben kein Geld mehr um das irgendwie weiterzuführen. Deswegen haben wir diesmal gesagt, 5 Jahre. Damit können wir nachhaltige Strukturen schaffen. Und die Absenkung des Eigenmittelanteils auf 10% hat den Sinn, dass wir versuchen, damit auch in strukturschwache Regionen reinzukommen. Denn eine strukturschwache Gebietskörperschaft ist oft nicht in der Lage, bei größeren Programmen einen Eigenanteil von 20 oder 25% anzubieten. Und wenn ich eben ein Programm habe, was auch strukturschwache Räume adressiert, dann muss ich in dem Programm auch berücksichtigen, dass die Eigenanteilsquote nach unten gefahren wird, sonst läuft das Programm komplett ins Leere. Es ist zum ersten Mal, dass wir seitens der Bundesregierung eine solche Kombination haben. Ich hoffe, sie wird gelingen. Also insoweit kommen wir auch den Regionen entgegen, bei denen also die monetäre Ausstattung schwierig ist. Wir haben in dieser Wahlperiode auch das gesamtdeutsche Fördersystem noch mal in den Blick genommen. Wir hatten in der letzten Wahlperiode schon Fördervorschriften unter, sozusagen ein bisschen unter die Lupe genommen, auch sie daraufhin analysiert, sind denn kommunale Gebietskörperschaften überhaupt in der Lage, das abzuliefern, was im Förderprogramm als Förderbedingungen sozusagen manifestiert ist. Können die das mit der Manpower? Und sind dann doch zu vielen Ergebnissen gekommen, wo man sagt, man kann das Antragsverfahren erleichtern. Man kann bei den Anträgen auf den einen oder anderen Punkt auch verzichten. Und wir bauen das jetzt in das gesamtdeutsche Fördersystem ein, unter der Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Zum bürokratischen Overkill in den Gemeinderäten kann ich relativ wenig sagen. Da fehlen mir die praktischen Erfahrungen. Ich kenne das noch aus meiner Gemeinderatstätigkeit, wenn ein Krankenhaushalt verkauft wird an einen privaten Träger und dann haben Sie einen solchen Vertrag, den Sie als Ratsmitglied zu entscheiden haben. In anderen Dingen ist es halt anders. Ich kann es im Moment nicht beurteilen. Hängt wahrscheinlich aber auch davon ab, wie die jeweilige Ratsverfassung ist und wie die Verhältnisse, die rechtlichen Verhältnisse in der Kommune drin sind. Aber da können wir relativ wenig dran tun. Ein letztes Desinformation kann ich nur sagen, ja, es gibt es. Aber wenn man sozusagen da mal ein bisschen die Lampe mehr reinhalten will, dann würde ich darum bitten, dass wir das irgendwann an einem anderen Termin machen. Dann müssten die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Desinformation beschäftigen, und wir haben da ja eine eigene Einheit gebildet im Bundesinnenministerium, die könnten dann gerne mal darüber berichten, welche Erkenntnisse denn vorliegen, was an Desinformation auf kommunaler Ebene stattfindet.
Dankeschön, Frau Dr. Gatzmeier.
Ja, danke. Also vielleicht zunächst zur Frage, zu der nicht ganz kleinen Frage nach den Ursachen. Das ist, ich finde es unheimlich schwer zu beantworten, weil ich glaube, es ist einfach es sind sehr unterschiedliche Faktoren, die im Moment zusammenkommen. Und ein erster Faktor ist für mich, also die Ursache dafür, warum sich vielleicht Konfliktgeschehen, was sich dann auch, also nicht nur das Konfliktgeschehen, was das bedingt, aber Konfliktgeschehen, das sich auch in Anfeindungen zum Beispiel auswirkt. Also was da Ursachen sind, eine Ursache ist, würde ich sagen, die Zunahme von Themen oder von Transformationsprozessen, hat das Herr Göbel vorhin genannt, die wir als Gesellschaft im Moment verarbeiten müssen, und auch nicht wir, sondern das sind globale Megatrends, die sich da letztlich einfach nur durchschlagen. Und wo ich aber den Eindruck habe, dass davon sehr viel durch Mitwirkung der Kommunen bewältigt wird und bewältigt werden muss. Vielleicht auch mehr als früher, das weiß ich nicht, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist das im Moment ein Thema. Und dadurch natürlich plötzlich globale Themen ganz anders vor Ort in der, ich sage jetzt mal, alltäglichen Lebenswelt von Bürgerinnen und Bürgern deutlich werden. Das könnte ein Thema sein. Also wenn man an internationale Krisen denkt oder wenn man an Klimawandel denkt, selbst wenn man an sowas denkt wie Gemeindegebietsreform, das ist ja der Versuch zu modernisieren, zu verschlanken in Zeiten, wo man über Digitalisierung Prozesse vielleicht auch schlanker gestalten kann. Also das sind Sachen, die mit und in Kommunen umgesetzt werden müssen und damit automatisch BürgerInnen in ihrer Lebenswelt berühren. Und das macht was vor Ort. Das wäre vielleicht ein Faktor. Ein zweiter Faktor könnte sein, dass in unterschiedlichen Regionen vielleicht eine unterschiedliche Tradition besteht, sich mit Anliegen, die man hat in der Kommune, auch beispielsweise auf den Weg der Kommunalpolitik zu machen. Dass es da vielleicht auch was sich verändert hat, auch im Vertrauen in diese Institution sich verändert hat. Es kann auch sein, also eine These ist ja auch, dass BürgerInnen mittlerweile, also dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil BürgerInnen selbstbewusster werden, mitreden möchten. Es ihnen nicht reicht, dass jemand sie repräsentiert, sondern dass sie selbst ihre Stimme reingeben müssen. Und das könnten alles Faktoren sein, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Thema, was aber, glaube ich, sehr spannend wäre, das mal zu beleuchten. Das Zweite, was wäre ein Instrumentarium, um damit umzugehen? Also ich habe das vorhin im Vortrag angedeutet, würde es aber gerne noch mal stark machen. Kommunen können mit Konflikten umgehen. Das können die. Die machen das alltäglich in allen möglichen Konstellationen, vom Stadtrat bis zur Arbeitsgruppe, bis zum Ausschuss, das Gespräch mit dem Bürger, Bürgerversammlungen, der Besuch beim Verein und so weiter. Überall wird ständig über Konflikte und unterschiedliche Interessen gesprochen und es gibt Möglichkeiten, das im Kontakt zu verhandeln. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Mechanismen an ihre Grenzen kommen und dass es da eine Veränderung braucht. Ein Gefühl, was mir zum Teil auch von kommunalen Akteuren gespiegelt wird. Ich glaube, ein erster Schritt, den ich wichtig fände, ist, dass erstmal die eine Sensibilität dafür besteht, dass das, was man da beobachtet, ein Konflikt ist. Also eine Sensibilität dafür und die Bereitschaft, das als Konflikt zu benennen. Und zwar von politischen Entscheidungsträgern in den Kommunen. Also dass es gar nicht so sehr darum geht, dass das jetzt irgendwie vielleicht, also um mal einen kommunalen Vertreter zu zitieren, mit BürgerInnen ist es immer ganz schwierig, die schimpfen doch immer nur. Und dann sind wir mit dem ins Gespräch gegangen, naja, aber wer schimpft, der will ja auch was. Was will der denn? Und in dem Moment denke ich über das Ganze als Konflikt nach und nicht als irgendwie einen Prozess, der gerade mir jetzt irgendwie nicht so richtig in meine Arbeit passt. Das zu benennen und anzusprechen, das war in den letzten Jahren immer sehr schwierig, weil Kommunalvertreterinnen etwas als Konflikt zu benennen, der bearbeitet werden muss, glaube ich, zum Teil die Sorge haben, dass das ihnen als Scheitern ausgelegt wird, weil sie ja dafür zuständig sind, dass es irgendwie Harmonie gibt und irgendwie alles gut läuft. Das hat sich verändert, würde ich sagen. Also wir erleben mittlerweile eine sehr viel größere Bereitschaft, auch über Konflikte als Konflikte zu sprechen und sich damit dann auch auseinanderzusetzen. Wir erleben im Moment auch, dass Kommunen sehr viele innovative Formate auf den Weg bringen, zum Teil aus der Not geboren, zum Teil durch eine professionelle Begleitung, also da wirklich sich zum Teil sehr tolle, sehr kreative, sehr wirksame Dinge entwickeln. Und es ist sehr spannend, das zu beobachten. Zum Instrumentarium als Drittes. Also ich bin jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich will nicht, dass das als Eigenwerbung wirkt, aber es ist keine Eigenwerbung. Wir wissen aus der Konfliktforschung seit langem, dass bei Konflikten, die einen bestimmten Eskalationsgrad überschritten haben, eine externe Begleitung wichtig ist. Dass es für Konfliktparteien ab einem bestimmten Punkt sehr schwierig wird, sich selbst wieder draus zu befreien, aus ihrer Dynamik von wer ist eigentlich schuld und wer hat eigentlich eine legitime Position und wer nicht. Und eine externe Begleitung, die selbst nicht verstrickt ist in dem Konflikt, die aber vielleicht auch ein bestimmtes Wissen darüber mitbringt, was sind denn typische Konfliktdynamiken, an welchen Stellen können wir wie eingreifen. Und das ist eben, für mich ist es Teil eines Instrumentariums, dass es solche Angebote und diese Kompetenzen gibt, ohne zu sagen, dass jede Kommune das jederzeit nur begleitet braucht. Aber es muss die Möglichkeit geben, und das ist auch was, was vielleicht das Eingangszitat, was ich mitgebracht habe, sehr deutlich zeigt, es muss die Möglichkeit geben, dass Kommunen wissen, wo sie sich hinwenden können und wer ihnen diese kompetente Unterstützung geben kann. Und damit komme ich so zu der Frage, was kann hier eigentlich getan werden? Also wie gesagt, mit Blick auf die aktuellen Transformationsprozesse wäre mein erster Gedanke dazu, dass wenn Programme zu Transformationsprozessen aufgelegt wird, dass Konflikt mitgedacht wird. Also dass Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen nicht nur auf logistischer und technischer Ebene gedacht werden im Sinne von Ressourcen, sondern auch, okay, und was braucht ihr, um mit den Konflikten, die da wahrscheinlich bei aufkommen, weil das ist normal, dass da Konflikte bei aufkommen, das ist auch eigentlich erstmal gar nicht schlimm, damit gut umgehen zu können. Das wäre mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke, wo ich vorhin etwas abgekürzt habe, ist, also wir beschäftigen uns damit schon sehr lange, wie kann man Kommunen da unterstützen. Wir selbst als Institution haben ganz unterschiedliche Förderbeziehungen da und haben aber mit wirklich sehr großer Freude wahrgenommen, dass das Bundesprogramm Demokratie Leben sich für die nächste Förderperiode die konstruktive, allparteiliche Bearbeitung von Konflikten mit reingeschrieben hat. Und genau unter diesem, also uns freut das, weil wir das als, aus fachlicher, nicht weil wir dann irgendwie davon profitieren, das tun wir vielleicht auch, aber weil wir das als, aus fachlicher Perspektive wichtig und sehr, sehr notwendig finden. Und es gibt Organisationen in Deutschland, die sich da auf den Weg gemacht haben in den letzten Jahren und sich professionalisieren, die aber natürlich eine Unterstützung brauchen, um sich weiterzuentwickeln und um da wirklich ein Angebot geben zu können. Und da ist dieses Programm für mich im Moment, wenn ich die Förderlandschaft angucke, wo können Kommunen sich Unterstützung holen, einzigartig. Und da wäre eben mein Gedanke, wirklich darauf zu achten, dass dieses Programm das auch, das, was es sich vorgenommen hat, das Angebot an Kommunen da auch gut gewährleisten kann in den nächsten Jahren im Plural, weil es wird Jahre dauern.
Sie waren noch nach dem konkreten Ablauf und To-Do gefragt. Ich würde aber gerne, wenn wir über Ursachen sprechen, Herrn Kober vorher noch mal fragen, ob es da Ergänzungen gibt von seiner Seite.
Ja, vielen Dank. Im Hinblick auf die Ursachen, das ist ein Thema, das uns auch sehr beschäftigt. Denn wer Prävention betreibt, der sollte sich über die Ursachen Gedanken machen. Und ich würde vollkommen beipflichten, erstens, dass es komplex ist und dass wir da in verschiedenen Transformationsprozessen stecken, die aus unterschiedlichsten Professionen auch beschrieben werden. Es wird von Triggerpunkten berichtet. Es gibt eine Mittelstudie, die Einstellungsänderungen beschreibt, etc. pp. Ein ganzes Spektrum, das aus unterschiedlichen Disziplinen auf diese Veränderungsprozesse guckt. Und trotzdem, glaube ich, haben wir dann noch ganz viele blinde Flecken, gerade wenn es um dieses Anfeindungsgeschehen geht. Es gibt Autoritätsverluste staatlicher Institutionen und staatlicher Akteure. Darüber könnte noch mit erklären, warum plötzlich auch Politikerinnen und Politiker so in den Fokus geraten. Aber spätestens dann, wenn es um Feuerwehr oder Rettungssanitäter geht, die im Einsatz behindert werden, kommen Komponenten rein, die mit diesen Modellen zumindest noch nicht hinlänglich beschrieben sind. Und ich glaube, letztendlich diese verschiedenen Erklärungsansätze, die müssten noch in viel stärkerem Maße miteinander aufeinander bezogen werden, um da zeitdiagnostisch zu beschreiben, was da alles mit an Einflussfaktoren drinstecken könnte. Ich glaube, das sind jetzt im Moment auch, weil diese Zeit so turbulent ist, aus professioneller Perspektive so unterschiedliche Spots, die versuchen, Teilbereiche zu erklären, die aber gerade was das Anfeindungsgeschehen angeht, glaube ich, noch nicht den Punkt treffen, sondern da besteht einfach noch Forschungsbedarf. Da muss man, glaube ich, noch mal genauer hingucken.
Vielen Dank. Jetzt gerne Frau Dr. Gatzmeier noch mal.
Ja, das ist natürlich ein Thema, über das ich sehr gerne rede, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Also unser konkretes Vorgehen, die kommunale Konfliktberatung, es gibt viele Methoden, viele Herangehensweise für kommunale Konflikte, die ganz unterschiedliche Bedarfe adressieren. Also diese Vielfalt ist auch wichtig. Unsere Herangehensweise ist eine, die, also so drei Schlagworte sind systemisch, allparteilich und extern. Und das bedeutet, dass wir in, also wir werden in Konfliktsituationen angefragt von Kommunen oder die erfahren von uns und dann kommt ein Kontakt zustande und es gibt erste Gespräche. Was ist denn das Thema vor Ort? Macht das überhaupt Sinn gerade für Sie? Brauchen Sie vielleicht eigentlich was anderes? Und dann ist unsere Aufgabe als externe BeraterInnen mit einer Expertise in Konflikten, die Akteure vor Ort, und das ist Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Konstellationen, je nachdem, wie das in der Kommune aussieht, dabei zu begleiten, dass sie selbst verstehen, was eigentlich die Situation ist, dass sie verstehen, wer ist hier wie involviert, wer muss vielleicht noch mit an den Tisch, dass sie vielleicht auch, dass sie in dem nächsten Schritt durch das Verständnis von den unterschiedlichen Positionen, die es gibt und davon, wo die eigentlich herkommen und was die Logik dahinter ist, einen Perspektivwechsel vollziehen können und dadurch in die Lage versetzt werden, gemeinsam neue Strategien zu entwickeln. Also vielleicht sich anzuschauen, was machen wir denn schon und warum funktioniert es denn nicht und was können wir denn anders machen? Wir werden oft von Kommunen gefragt, die in einen bestimmten Konflikt oder in ein Viertel oder wie auch immer in irgendein Thema schon sehr viel Ressourcen reingesteckt haben und recht frustriert sind, weil sie sagen, irgendwie kommen wir nicht vorwärts. Irgendwie verändert sich das Problem gar nicht. Und da ist eben unser Angebot, da mit einem externen Blick nochmal mit drauf zu gucken. Und ganz praktisch bedeutet das, wir haben eine bestimmte Analysemethode, die sehr unterschiedlichen Faktoren im Konflikt erstmal sichtbar macht und bearbeitbar macht. Wir arbeiten als Prozessbegleiterin. Das heißt, wir schauen, wie muss denn so ein Prozess aussehen? Wann muss wer, wie, in welchem Format, worüber miteinander reden? Wir sind aber sehr stark darauf bedacht, dass wir ein Stück weit im Hintergrund bleiben. Also, dass die Kommune oder die kommunalen Akteure selber diejenigen sind, die ihre Lösungen formulieren, die dafür Verantwortung übernehmen und auch für die Umsetzung Verantwortung übernehmen. Das sind Prozesse, die dauern. Also wir haben ganz kurzfristige Beratungen, die können auch mal 2-3 Wochen dauern, aber normalerweise so ein kommunaler Konfliktberatungsprozess, 2-3 Jahre kann das dann schon mal dauern. Genau.
Vielen Dank. Ja, noch eine Nachfrage?
Ich würde gerne einmal reagieren auf die Aussage von Herrn Göbel zur Förderung. Also ist ja sehr löblich, dass man die Förderkulisse auf 5 Jahre ausdehnt. Also damit ist, glaube ich, jede Kommune auch einverstanden. Was mir aber trotzdem Sorge bereitet, ist die hohe Förderquote von 90%. Die erscheint ja erst einmal wirklich attraktiv. Sie ist ja auch attraktiv. Aber wenn diese Kommune die 10% oder den 10%igen Eigenanteil nicht erbringen kann, und die Kommune bringt ein Konzept auf den Weg, was ja eigentlich auch fortgeführt werden soll, dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie wird nachher, nach 5 Jahren, dieses Konzept, dieses Projekt weitergeführt? Muss es dann eingestampft werden, sage ich mal ganz lax, und es wird nicht weitergeführt? Deswegen macht mir das schon Sorge, diese hohe Förderquote, also entweder eine niedrigere Förderquote oder eigentlich noch viel besser, wir starten die Kommunen so aus, also auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist jetzt auch dann eine Situation, darüber müssen die Länder oder der Bund oder eine neue Föderalismuskommission vielleicht sprechen, dass sie Geld zur Verfügung haben, um solche Projekte auch auf den Weg. Also mir geht es da um die freie Finanzspitze, die die Kommune hat, weil die ist ja in vielen Kommunen nicht mehr vorhanden, um sowas auf den Weg zu bringen. Und da müssen wir uns vielleicht mal generell Gedanken machen, das Ganze auf andere Beine zu stellen. Es ist absolut attraktiv, 90% Förderung. Aber es geht ja um das Fortführen des Projektes dann auch. Wichtig, finde ich.
Vielen Dank. Können Sie da noch mal drauf reagieren, oder?
Ja, kann ich gerne. Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Kommunen halt unter Druck sind, weil die freien Finanzspitzen einfach fehlen. Das ist nun bundesweit im Grunde ein Befund, den man in jedem Bundesland mehr oder weniger haben kann. Und wir würden es auch gerne irgendwie ändern, aber als Bund können wir es eben nicht. Das Finanzministerium hat vor kurzem eine Konferenz gemacht, auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, um nochmal und Wissenschaftlern, um nochmal Möglichkeiten. Aber es ist eben so, dass die Möglichkeiten, die es gibt, liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch. Und am Ende sind es denn die Länder, die im Rahmen ihrer Finanzausgleichsgesetze irgendwie für die Finanzausstattung der Kommunen sorgen müssen. Einen Fortschritt haben die Länder gemacht, indem sie Konnexitätsprinzipien eingeführt haben, die Konnexitätsregeln, worüber es aber dann auch wieder Streit gibt zwischen den Kommunen und den Ländern. Was ist denn Konnexität? Also wo tritt sie ein? Wir haben sie Gott sei Dank beim Bund jetzt nicht. Das würde die Gesetzgebung im Bundestag dann auch nochmal beeinträchtigen oder jedenfalls erheblich erschweren. Aber ich glaube, man wird über kurz oder lang dieses strukturelle Problem der mangelhaften Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften lösen müssen. Sonst bricht uns das weg, was wir als Wurzel der Demokratie bezeichnen, nämlich das eigenständige Gestalten, das in die Hand nehmen durch diejenigen, die in diesem Lebensraum sind, und das eigenverantwortliche Gestalten. Wie es am Ende sein wird, ich hab da keine Ahnung. Was unsere dieses Förderprogramm betrifft, es kommt im Grunde sehr gut an bei den Betroffenen. Sie können auch diese 10% können Sie auch über Drittmittel finanzieren. Also es gibt da noch mal Bewegungen und Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir haben es jetzt einfach mal, wir haben es jetzt einfach mal ausprobiert, um ein bisschen zu gucken, wie können wir auch diejenigen mitnehmen, die eben sonst immer hinten runterfallen, weil sie die Eigenanteile nicht leisten können. Wir schauen jetzt mal. Lassen wir die 5 Jahre rumgehen, dann haben wir wieder eine neue Zeit. Vielleicht sieht es ja dann auch ganz anders aus. Also insoweit Prinzip Hoffnung.
Ja, was die kommunalen Finanzen angeht und auch die Finanzierung von Engagement auf der kommunalen Ebene, da träumen wir hier miteinander von einer kommunalen Pflichtaufgabe, die man finanziell dann natürlich adäquat untersetzen muss. Das ist ganz klar. Wir träumen da von einer Drittellösung Bund, Länder, Wirtschaft und mit einer Pro-Kopf-Pauschale. Also Ideen haben wir reichlich. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch Geld. Ich würde das letzte Wort jetzt gerne noch mal Herrn Stegmanzer zu geben, abschließend, und dann müssen wir abbinden.
Danke, Frau Vorsitzende. Ja, ich habe vielleicht was ganz Positives, was nicht so defizitär ist. Wir haben das Netzwerkprogramm Engagierte Stadt. Das ist 2014, 2015 gestartet, und in der ersten Förderperiode haben die Kommunen da auch Geld bekommen. Und ab der zweiten Förderperiode ist es abgeschmolzen, und wir sind jetzt noch weiter, dass im Prinzip die Kommunen nur noch Expertise kriegen. Aber das Irre ist, die Kommunen haben in der ganz, ganz großen Mehrheit es geschafft, die Gelder, die wir vorher durch das Programm reingegeben haben, selber in ihren Haushalten zu haben. Gut, ich gebe gerne zu, wir reden über kleine Summen. Aber es war die Akzeptanz da. Es ist praktisch keiner ausgestiegen mit der Begründung, ich habe das Geld nicht, sondern die haben alle erkannt, dass die Kosten-Nutzen-Ratio so groß ist, dass es richtig war, dieses Geld im kommunalen Haushalt zu finden. Das stößt da an seine Grenzen, wo wirklich gar kein Euro da ist. Wenn es aber nur um eine Priorisierung geht, dann bieten solche Programme tatsächlich den Anreiz zu begreifen, dass da was geht. Und das hat uns sehr zuversichtlich gestimmt. Und dann habe ich noch als allerletztes, ich habe nachgeschaut in der Arbeitsfassung, aber das wird hundertprozentig kein strittiges Thema gewesen sein, in der Arbeitsfassung der Engagementstrategie, Chefinnen und Chefin stehen drin. Und zwar nach jetzigem Stand auf Seite 2. Also vorne, und dementsprechend hoffe ich, dass ich Ihnen damit eine kleine Freude noch bereiten kann zum Feierabend.
Vielen herzlichen Dank. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Die Zeit läuft uns weg. Inhaltlich könnten wir sicherlich noch eine Stunde diskutieren. Vielen herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Wir stehen natürlich auch weiterhin für Inputs über den Tag hinaus. Wenn es jetzt weiterarbeitet in Ihnen und Sie unbedingt noch was loswerden müssen, jederzeit gerne zur Verfügung. Dass Sie sich die Zeit genommen haben und unsere Diskussion bereichert haben, ist wirklich ein hohes Maß auch an Wertschätzung für unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. So, dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und wir kommen zu Verschiedenes. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt. Ich freue mich, dass Sie alle da waren, wünsche einen schönen Abend und schließe die Sitzung.
Danke Ihnen.
Auf bald. Oh.